redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Fotografie, zur 6. Ausgabe, um genau zu sein, in der Chris Marquardt, der sehr viel Ahnung von Fotografie hat, Holger Klein, der nicht so viel Ahnung von Fotografie hat, erklärt, wie das denn mit der Fotografie so geht. Holger Klein bin ich und das ist Chris Marquardt. Hallo Chris.
Du stellst dich ja gerne auch mal so ein bisschen, also du tust ja manchmal nur so. Du hast ja schon auch Ahnung, ne?
Ich habe viele Begriffe schon mal gehört.
Du meinst, du kannst den Anschein erwecken?
Genau, das ist es. Das ist so ein bisschen wie ich. Du kannst mich auch, wenn du mich einen halben Tag lang mit einem Russen in einen Raum steckst, komme ich raus und kann danach Fantasierussisch reden. Und alle denken, ich spreche Russisch, dabei imitiere ich nur die Melodie.
Mach mal.
Ich war ja nicht einen halben Tag mit einem Russen in einem Raum.
Stimmt. Schön. Wieder Fotografie.
Was hast du für ein Thema mitgebracht? Du bist ja immer der sagt, welches Thema.
Natürlich, bevor wir anfangen, lass uns noch mal kurz die Kommentare mal wieder durchgehen. So ja. Kleinen Rückblick, was so alles kam.
Ich habe 3 rausgekramt.
Du hast 3 rausgekramt. Ich genau. habe alle anderen rausgekramt, sehr außer gut. Den 3.
dann mache ich mal einen schnellen Abriss, weil wir haben uns natürlich vor der Sendung schon ein wenig verständigt, was wir in der Sendung sagen wollen. Das sind 3 Fragen. Die eine kommt von Thilo. Thilo wüsste ganz gerne, wie er am besten in einem Zimmer mit Möbeln fotografiert, weil da immer so viele Schatten sind und das Licht nicht gleichmäßig ist.
Das ist natürlich jetzt so eine ganz konkrete Frage, die so mit diesen, das ist so lustig.
Die man mal Happy Shooting stellen sollte, ne?
Also generell so richtig konkrete Fragen, so dieses, wie mache ich XYZ? Wenn es mit den Themen, die wir hier besprechen, zu tun haben, zu tun hat, ist es cool. Aber wenn es so ganz aus dem Blauen kommt quasi, ist es immer ein bisschen schwierig, weil wir machen ja hier so Themenblöcke und...
Wobei Philipp, ne, also wir hatten ja der Mensch vor der Kamera und Philipp sagt, ich habe kleine Personen vor der Kamera, nämlich Lego-Männchen.
Ja, nee, der hatte die Frage, Lego-Männchen vorne und im Hintergrund dann eine große Szene, also ja. Lego-Männchen große Szenen einbetten. Auch da müssen wir jetzt, da kann ich eine halbe Stunde drüber reden, aber dann ist die Sendung rum. Ja,
wir müssen Sondersendungen zu machen.
Also auch da Vorschlag, wir klauen jetzt mal alle Hörer und schicken die rüber zu Happy Shooting.
Genau, da hat Frint hinterher keine Hörer mehr, aber ja, richtig, das werdet ihr mir dann teuer bezahlen.
Nee, das ist tatsächlich so, dass wir auf Happy Shooting genau solche konkreten Fragen gerne beantworten und uns da dann dran abarbeiten. Und werdet ihr heute wieder sehen, machen wir ja mehr so einen großen Themenkomplex.
Großen Aufwasch.
Die großen Dinge,
genau. Also das heißt dann die Frage von Axel, welche digitale Spiegelreflex am modularsten ist, sodass man möglichst viel Altglas dran kriegt, macht ihr dann auch bei Happy Shooting?
Ja, das.
Wobei da würde ich antworten, kauft ihr halt irgendeinen und kauft den Adapter dazu.
Weißt du, das Ding ist bei solchen Fragen, und das gibt ja so verschiedene Kategorien von Fragen. Und diese dritte Frage, die kommt jetzt tatsächlich so aus dieser Kategorie, was soll ich mir kaufen? Also welches Objektiv ist das Beste, welches XYZ muss ich mir kaufen? Die Fragen werden wir auch bei Happy Shooting nicht wirklich beantworten können, weil dazu müsste ich ja jede Kamera kennen, jede Kombination kennen und dem ist bei weitem nicht so. Aber versuchen können wir es trotzdem mal so etwas konkreter,
vor allen Dingen müsstest du ja auch wissen, das ist immer so ein bisschen wie beim Podcasting, ne? Dann kommt so ein Tweet, hier Holger, ich will auch podcasten, was brauche ich denn dafür?
Genau.
Und ich hab mal so, was hast du denn vor?
Noch besser ist, wenn nicht mal ein Fragezeichen hinten dran steht, sondern Holger, ich will podcasten.
Ja gut, darauf antworte, also wenn ich gerade keine Zeit oder schlechte Laune habe, antworte ich halt gar nicht, ansonsten antworte ich, hau rein.
Ja, eben, mach doch. Ja. Auf, los. Diese Fragen kann man natürlich so ein Stück weit auch generalisiert beantworten. Das geht schon, dass man dann so ein bisschen weiter ausholt. Also so ganz konkretes Zeug tatsächlich, Happy Shooting ist da eine super Adresse dafür. Gibt's jede Woche eine Sendung und öfter als hier. Ha! Siehst du, jetzt kommen sie alle zu uns.
Ja, genau. Aber nur die Fotografiefreunde, die anderen, die bleiben gefälligst hier. Ihr bleibt gefälligst hier!
Lass mich mal kurz die anderen fragen, ja, die tatsächlich spezifischer mit der Sendung zu tun hatten. Der Kai hatte die Frage, ich hatte über Streetfotografie geredet und dass ich da mal eine Sendung gemacht habe drüber. Das ist die Tips from the Top Floor Folge 189 und ich schicke dir nachher mal ein paar Links rüber für die Shownotes. Ja. Da kannst du reinmachen. Also da bin ich dann tatsächlich so einen halben Tag in Camden Town, London rumgerannt und habe da Marktleute befragt und mit der Kamera und dem Mikrofon
Wie machst du das? Also ich habe ich war ja kürzlich mit der Liebsten in Venedig und habe da einen Markt, fällt mir gerade ein, einen Marktmann, also einen Fischverkäufer fotografiert, wie er gerade, ich weiß gar nicht, was er ausnimmt, habe ich jetzt nicht im Kopf, ich glaube eine Muschel irgendwie auseinanderfetzt, also irgendwie das Gedärm rauszieht und ein kleiner Junge steht vor diesem Tisch, auf dem er das macht und guckt so hoch und guckt sich das an. Wie ich finde, ein sehr schönes Foto. Ich habe die aber nicht gefragt, ob ich es veröffentlichen darf. Würdest du es trotzdem veröffentlichen?
Ich schon. Also mal zumindest so auf Flickr und solchen Geschichten würde ich es einfach tun, weil letztendlich ja, ist es vielleicht nicht ganz korrekt, aber die müssen das ja auch erstmal irgendwie total schlimm finden und
ich denke mir halt auch, wenn du in Venedig auf der Straße irgendwas machst, musst du sowieso davon ausgehen, dass du veröffentlicht wirst.
Also rein rechtlich, ich meine, das ist hier keine Rechtsberatung, aber rein rechtlich bist du da wahrscheinlich so eine Grauzone irgendwo.
Dann mache ich das einfach bei 500 Pics unter einem Gaga-Account-Namen. Ist ja auch scheiße.
Ich bin ja stolz auf meine Bilder. Da hatten wir dann auch drüber geredet. Mensch vor der Kamera, da war diese Geschichte mit diesem New Yorker Fotografen, die ich erwähnt hatte. Da hat Andrea mich darauf hingewiesen, das war der Philipp Lorca di Corsia oder wie man den auch aussprechen mag. Der dann gegen diesen jüdischen, es ist ein ehemaliger jüdischer Diamantenhändler in New York gewesen, der ihm da quasi in die Fotofalle gegangen ist. Das war der mit der diese Kamera an so ein Baugerüst dran gemacht hat und dann fern ausgelöst hat, während Leute drunter durchgelaufen sind. Und dazu gibt es noch zwei Links, die ich auch dir weiterreiche zum Posten. Und das ist nämlich einmal über den Fotografen selber, da sieht man auch die Bilder und auch dieses eine besagte Bild, um das sich dieser Rechtsstreit entsponnen hat. Und dann gibt's noch eine schöne Wikipedia-Seite, wo dieser Rechtsstreit von Nussenzweig gegen die Corsia, Nussenzweig heißt der Mensch, nochmal bisschen beschrieben wird und ja, warum dann der Fotograf am Ende tatsächlich Recht bekommen hat. Das war nämlich wegen künstlerischer Freiheit.
Naja.
Die wird da hochgehalten.
Ja gut, dann kann ich mich darauf ja auch immer zurückziehen, weil ich zahle ja auch nur 7% Umsatzsteuer.
Schöpfungshöhe. Wir müssen reden. Der Jürgen hatte noch eine Frage, beziehungsweise das war eine Geschichte, wo er in Los Angeles war und dort einen Wolkenkratzer fotografiert hat und dann kam ein Mann und sagte, du kannst ja nicht fotografieren, das ist privat. Da gibt es auch einen schönen Artikel, den wir verlinken, und zwar zum Thema Panoramafreiheit. Das nennt man diese Freiheit von öffentlichen Plätzen aus oder von öffentlichem Straßenraum aus, Gebäude und solche Sachen zu fotografieren, solange man da nicht irgendwo auf eine Leiter steigen muss oder auf das Gelände gehen muss.
Gilt das auch in den USA oder gilt das nur bei uns?
Das gilt auch in den USA, wobei das ist wohl differenziert, also zu betrachten, je nachdem, wo du bist. In Europa gibt es da ganz verschiedene Regelungen. Und dann gibt es immer noch Sonderregelungen. Also eines der großen Beispiele ist zum Beispiel der Eiffelturm. Wenn du den Eiffelturm nachts fotografierst, die Beleuchtung des Eiffelturms, diese, wo ganz viele Glühbirnen dran sind und so, die ist tatsächlich wohl ein geschütztes Kunstwerk.
Was?
Und das auch noch, also da gibt es irgendeine Sonderklausel, ein nicht fest installiertes, sondern entfernbares Kunstwerk, irgendwie sowas. Und deshalb darfst du darfst ihn schon fotografieren, aber du darfst das halt dann nicht kommerziell nutzen.
Ach so, aber auf meinen Flickr-Stream werfen darf ich das?
Ich weiß es nicht genau.
Also lieber nicht tun oder mal fragen. Ne? Fragen kostet ja sowieso nichts.
Ich meine das Schlimmste. Nochmal, ich würde es tun. Was kann dir denn passieren? Die werden dich nicht sofort auf Millionen Schadenersatz verklagen, nur weil da einmal ein Bild, also dafür gibt's einfach zu viele davon.
Ah, okay, dann gibt's heute noch ein paar schöne Fotos von mir, wo ich Leute in Venedig fotografiert habe. Ja, so 3-4 Fotos, die ich besonders toll finde. Das sind eigentlich die Fotos, die ich am tollsten finde aus diesem Urlaub.
Cool.
Und ich habe mich bisher nicht getraut, die rauszutun.
Also ich würde sagen, tu mal, und da wird nicht sofort irgendwie ein Rechtsanwalt auf der Matte stehen.
Falls doch, ich weiß ja, wo du wohnst.
Nee, falls doch, kannst du hier das nächste Mal berichten.
Stimmt auch. Aus allem eine Story machen, genau. Ja. Das ist Crowdfunden, wir dann das Verfahren und mich aus dem Knast freizukaufen und so.
Ja, genau.
Ja.
Kickstarter. Darf man sowas bei? Nee, darf man nicht, glaube ich.
Weiß ich nicht, können wir mal versuchen.
Dann der Alex hat geschrieben, wieder schöne Sendung, genau zu dem Thema dieser amerikanische Schnitt.
Amerikanische Einstellung, genau.
Genau, schrieb er wieder, schöne Sendung. Man kann sich übrigens amerikanische Einstellung ganz gut merken, wenn man sich an der Hüfte noch einen Revolver im Holster dazu denkt. Toll, der muss ja auch mit drauf sein. Genau.
Ne? Weil der Ami, der ist ja schießwütig.
Der ist ja schießwütig, ja. Und was so. Also waren noch so ein paar Wand. Also danke, dass ihr alle geinteragiert habt.
Gekommentiert.
Oh ja. Cooles Zeug. Und heute reden wir über?
Weiß nicht.
Farbe.
Farbe. Farbe. Sehr gut.
Das ist auch so ein Thema.
Farbe ist echt, ist auch so ein, also ja.
Hm? Also ich habe mir das überlegt, machen wir da was? Und dann habe ich mir überlegt, na, wie viel kann man darüber reden? Und dann ist mir so eine Facette nach der anderen aufgefallen, wo man das Thema so von allen möglichen Richtungen sich mal betrachten kann.
Ich habe ja Lightroom, ja. Da kann man ja Farben, also einzelne Farbkanäle hoch und runter jazzen.
Und verschieben.
Und das meinte ich mit Jason.
Ach so, also du kannst dann den roten Farbkanal, kannst du so Richtung Blau verschieben zum Beispiel.
Genau. Aha. Und da habe ich ein bisschen mit rumgespielt und ich bin total begeistert davon, dass man das kann.
Macht Spaß, ne?
Ja, und habe auch direkt ein schönes Foto. Auch aus Venedig.
Mensch mit blauen Augen grünen Haaren.
Nee, gar nicht, sondern so eine Treppe, die in den Kanal runterführt und entsprechend bemoost ist unten. Im Hintergrund irgendwie so ein Vaporetto und ein paar Häuser und eine Vaporetto-Haltestelle. Was? Kennst du Venedig? Warst du schon mal? Mit Sicherheit.
Ne? Ich war einmal in Venedig, aber das ist, glaube ich, 20 Jahre her.
Ja, die Haltestellen, das sind halt so Häuschen auf Pontons. Mhm. Und die haben so orange-gelbe Markierungen. Und jetzt habe ich dann halt irgendwie daran rumgespielt an dem Foto und habe einfach alle Farbe rausgeschmissen. Und grün und orange reingetan. Und jetzt habe ich also ein fast schwarz-weiß Bild. Aha. Mit extrem grünem Moosbefall unten, also Algenzeugs und im Hintergrund dieses kleine gelbe Häuschen. Ich bin da total begeistert von. Du findest das jetzt bestimmt wieder Clownkotze oder sowas, ne?
Ja, pass mal auf. Also was du da machst, das nennt man in Fachkreisen ein sogenanntes Color Key Bild. Mhm. Ich versuch's jetzt gerade. Ist es auf deinem Flickr?
Es ist auf meinem Flickr Stream und heißt Giardini.
Ah, ja, ich sehe es. Ja, das ist genau, klassisches Color-Key-Bild. Ja, das ist, Clown-Kotz ist es nicht, aber es ist halt Color-Key. Ne?
Also, das ist doof unter Profis. Ich find's ja toll.
Nee, wenn du, also...
Ist halt so, ne, kriegst halt auch auf dem Poster bei Ikea. Ne?
Ja,
so.
In erster Linie ist toll ja erstmal gut, weil wenn's dir gefällt, ist ja schon mal klasse. Es ist einfach so ein Klischee, was halt richtig überstrapaziert ist, finde ich. Mhm. Und ganz besonders toll sind dann so, die Klassiker sind dann so mit roten Sachen. Eine rote Rose auf einem romantischen Bild, wo dann halt nur die Rose rot ist. Oder der Nikolaus, der da rumläuft. Und ist cool, ist klasse. Ja, ist halt... Also was ich da in der Regel mache bei solchen Bildern, ich mache das auch so Zeug, aber ich mache das dann so ein bisschen, so dass man es nicht gleich merkt. Also dann nehme ich vielleicht die Farbe von den Sachen, die ich nicht so wichtig finde, nur so ein bisschen runter. Bleibt noch so ein bisschen Farbe übrig.
Dass es irritierend ist, aber nicht frappierend.
Dass so ein ganz klein bisschen irritierend ist, aber dass nicht jeder hinschaut und sagt, ah, I know what you did there. Das ist so, das wäre so mein Ansatz. Aber du... Es ist in Ordnung, es ist gut, es ist schon in Ordnung.
Das Grinsen in deiner Stimme tut weh, aber ist
das
in Ordnung.
Das wolltest du nicht hören, ne?
Natürlich nicht, aber was will man machen? Ne? Leben ist ja kein Wunschkonzert.
Fangen wir mal vorne an, ne?
Ja,
gibt es Farbe?
Gibt es Farbe?
Ist Farbe, was ist denn Farbe? Lass uns mal so richtig weit ausholen hier. Was ist Farbe?
Na, Farbe ist das Nichtvorhandensein bestimmter, das Nichtreflektieren bestimmter Frequenzen des Spektrums auf die Netzhaut. Das ist Farbe. Also es kommt Licht an, trifft auf irgendeinen Gegenstand, dieser Gegenstand reflektiert das Licht und da wird was rausgefiltert und so sieht's dann aus.
Ja. Ja, also, kann man so sagen. Ist Farbe was Objektives? Nö, oder?
Jein.
Also
ich kann die Frequenz messen. Ich kann mir das Spektrum angucken. In dem Moment objektiviere ich Farbe. Die Frage also
man kann's,
ist nur,
man kann es wissenschaftlich schon irgendwie.
Man kann zumindest machen. Sagen, okay, das da ist mutmaßlich ein Spektrum, das die meisten Menschen als rot bezeichnen würden. Ob die das tun, ist die zweite Frage, weil Farbe ist ja.
Mir geht das ständig so, dass ich eine Farbe sehe und sage, boah, das ist immer mal ein hübsches Orange und dann sagen irgendwie ein, zwei Leute in meinem Umfeld, nee, das ist rot.
Ja, oder hinter dir schreit einer aus dem Autofenster, fahren Sie, es ist grau!
Nee, also schauen wir uns mal das Auge an. Also es ist total interessant, was da passiert. Ich gebe mal ein bisschen Biologieunterricht, ne? Stäbchen und Zäpfchen. Mhm. Das haben wir mal gelernt. Die Stäbchen, also das sind und die Zäpfchen, das sind so Zellen im Auge, die Licht sehen in verschiedenen Arten und Weisen. Die Stäbchen sehen schwarz-weiß, also hell und dunkel. Das sind die, die nachts hauptsächlich aktiv sind. Also nachts Farben sehen ist ja schwierig, wenn wenig Licht da ist. Und die Zäpfchen, das sind die, die für die Farben verantwortlich sind. Und wir haben in unserem Auge gelbe oder gelbempfindliche, grünempfindliche und blauempfindliche Zäpfchen. Mhm. Die fangen an in der Mitte tatsächlich. Also wir haben in der Mitte,
Moment,
da wo es scharf
keine
ist.
Keine rotempfindlichen?
Offensichtlich nicht wirklich, nee. Ja, da geht's schon los. So, wir haben 64% unserer Zäpfchen sind gelbempfindlich, mhm. 32% sind grünempfindlich und 2% sind blauempfindlich. Mhm. Wir haben also ein völlig wildes Mischmasch und völlig ungleichmäßig verteilt hier. Und dann haben wir von der Mitte nach außen grün, gelb und blau. Also wenn du dir die Makula anschaust, also den Bereich, der scharf ist, mhm. der scharf sieht, dann hast du in der Mitte die ganzen grünen, dann hast du drumherum einen Ring mit den ganzen gelben und darum dann einen Ring mit den ganzen blauen Zäpfchen. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwo hinschaust, dann siehst du die Farben eigentlich gar nicht so, wie die da sind. Dein Auge, du kannst ja mit dem mittleren Punkt von der Schärfe auf was Blaues gucken und natürlich siehst du da Blau, aber eigentlich wird das Blau von einem ganz anderen Bereich in deinem Auge gesehen.
Okay.
Das heißt, was wir da tun, ist eigentlich so eine ganz wilde Kombination zwischen, da ist unser Auge, da werden irgendwelche lichtempfindlichen Dinge gereizt durch verschiedene Farbbereiche, also sprich durch verschiedene Frequenzen in diesem Spektrum. Und unser Gehirn macht dann da irgendwas draus. Also die Wahrnehmung, die wir haben, hat mit dem, was da reinkommt, nur sehr bedingt was zu tun.
Entsprechend schwierig ist es eigentlich auch, ein Bild herzustellen, oder? Weil,
was meinst du mit herstellen?
Ich überlege gerade, also weil das ist ja, normalerweise könnte man ja sagen, okay, wir machen jetzt ein Geräusch, das hat eine ganz definierte Frequenz und ganz, also, ne, bestimmte, sag schnell hier, wie nennt man das denn?
Also, ein Timbre.
Ja, oder überhaupt eine bestimmte Frequenz und das ja. Hört man dann und zwar auch objektiv und dieses Geräusch kann ich mit jedem Gerät, das ein Geräusch macht, erzeugen. Wenn ich jetzt aber ein Bild erzeuge.
Dem ist aber doch bei Geräuschen auch nicht so. Also du kannst doch durch Überlagerungen und solche Geschichten, kannst du doch da wilde Sachen vorspielen, die gar nicht da sind.
Ja.
Also du als Audiomensch kennst das vielleicht, es gibt so Bassprozessoren, mhm. die tiefe Töne einem suggerieren, die da gar nicht sind, weil das Hörgerät, wollte ich gerade sagen. Also das,
der Hörapparat.
Der Apparat, aus dem es rauskommt, also der Lautsprecher, gar nicht in der Lage ist, so tiefe Frequenzen zu erzeugen, aber mhm. trotzdem kannst du durch irgendwelche psychoakustischen Effekte dann etwas tun, bei dem dann der Mensch, der das hört, plötzlich glaubt, er würde tiefere Töne hören. Mhm. Und beim Auge und bei der Wahrnehmung ist es auch so, da sind einfach verschiedene Frequenzen, die sind da gar nicht. Mhm. Oder die kennen wir gar nicht. Oder die setzen sich aus anderen zusammen. Ohne da jetzt zu tief zu gehen, aber da gibt es dann zum Beispiel etwas, das heißt Metamerie, dass du dass du aus verschiedenen Frequenzpaaren dann irgendwelche Farben machst, die da nicht sind. Also mhm. Magenta zum Beispiel gibt's in der Form eigentlich gar nicht. Mhm. Wenn du dir den Farbkreis anschaust oder ein Farbspektrum anschaust, wo fängt das an? Das fängt irgendwo bei den langsamen Wellen an. Also das Spektrum ist ja so ein, das ist ja das elektromagnetische Spektrum und wir sehen da einfach nur einen kleinen Teil draus. Ja. Also das fängt so Radiowellen, Mikrowellen, Terahertzwellen, Infrarot und dann fängt es an, sichtbar zu werden. Also rot mhm. fängt an, dann wird's orange, gelb, grün, blau, Indigo, violett und dann kommt schon das Ultraviolett. Und das Ultraviolett ist schon nicht mehr wirklich sichtbar und dann, wenn die Wellen noch kürzer werden, dann kommen diese energiereichen Geschichten, Röntgen, Gammastrahlen und so Zeug. Das heißt, in diesem Bereich bewegen wir uns und auch da gibt es eben verschiedene Sachen, die da nicht drin vorkommen. Also das Magenta zum Beispiel kommt da nicht drin vor. Was macht denn der Künstler, wenn er so Farben darstellt? Der stellt die in einem Farbkreis dar. Mhm. Aber wir haben ja bei dem Spektrum eher so eine Gerade, mhm. die irgendwo anfängt. Also ich sag mal, links vom Rot, das Infrarot, das nehmen wir mit dem Auge ja nicht mehr wahr. Also ist das für uns schon schwarz und rechts vom Violett, das Ultraviolett nehmen wir auch nicht, weil da wird es auch schwarz. Mhm. Und die Künstler nehmen dann dieses Ding und biegen es in einen Kreis und da, wo es dann quasi ins Schwarz, wo das Schwarz aus Schwarz trifft, da wird dann das Magenta hingeschmiert.
Verstehe.
Das ist also so ein Kunstprodukt eigentlich. Mhm. Natürlich sehen wir es, aber es besteht halt aus anderen Wellenbereichen, die dann bei uns so dieses Magenta als Wahrnehmung hervorrufen. dass das überhaupt völlig völlig skurril ist, was was da mit unserer Wahrnehmung stattfindet. Wir kommen dann übrigens dann demnächst zum Thema Fotografie, also jetzt nicht irgendwie abschalten. Das ist,
wollte gerade, ja, dann mache ich den Fernseher wieder aus.
Mach ihn mal wieder. es gibt kein Blau.
Verdammt.
Das ist auch so ein Ding, was ich habe da, das ist, muss schon ein Jahr her sein, jetzt ist wieder aufgetaucht eine Sendung. Du kennst du Radiolab?
Ja.
Das ist von diesen WNYC New Yorker Public Radio Geschichten. Und also herrlichst schön produzierte Sendungen. Und
ja, ich finde, mir ist der...
Dieses ist wahrscheinlich ein Tick zu überproduziert.
Mir ist aber es zu überproduziert.
Die haben eine Sendung gemacht über das Thema Farbe. Und zwar, ich versuche das mal so kurz zu umreißen, weil es dermaßen faszinierend war. Da gibt es einen Wissenschaftler, der heißt Mr. Gladstone. Der ist ein Spezialist für Homer. Mhm. Und der hat sich mal gewundert, warum Homer in der Odyssee von so ganz seltsamen Farbnamen spricht. Also... also das ist jetzt Englisch, deshalb sei es auch auf Englisch, the wine dark sea, also das weinrote Meer.
Ja.
Oder wine color Ochsen, weinfarbene Ochsen. Oder die Schafe des Zyklops dunkelviolett. Mhm. Oder violett ist Eisen. Und Honig und Gesichter sind bleich vor Furcht und grün. Mhm. Honiggrün. Hä? Was?
Was ist mit dem los?
Und dann hat er sich mal so aufgeschrieben, was da so für Farben drin vorkommen, wie oft die genannt werden, und hat festgestellt, da existiert Blau nicht. Mhm. Ist da einfach nicht. Der hat gezählt, ne? 170 Mal in der Odyssee wird schwarz erwähnt, weiß 100 Mal, rot 13 Mal. Und
was schließt er daraus?
Ja, der untersucht dann, hat dann mehrere klassische Texte untersucht, und es ist immer ganz seltsame Farbnamen, ganz seltsame Farbzuweisungen, und hat dann erstmal gedacht, Homer ist farbenblind gewesen. Mhm. Beziehungsweise alle Griechen waren farbenblind, weil die alle damals irgendwie diese Farben so komisch genannt haben. Und dachte, das wäre die einzig mögliche Erklärung. Heute weiß man so aus wissenschaftlicher Sicht, dass die Farbsicht 13 Millionen Jahre zurückgeht, also da ist nicht wirklich, kann wirklich nicht sein, dass die alle auf einen Schlag irgendwie farbenblind waren. Mhm. Und danach hat dann zehn Jahre später hat dann ein Philologe das gleiche wie dieser Gladstone gefunden, aber auch in isländischen Sagen, in alten chinesischen Texten, in der Bibel, also speziell in der original hebräischen Bibel, kommt kein Blau vor. Das ist der Hammer, oder?
Das ist echt bemerkenswert. Waren die nicht in der Lage, Blau herzustellen? Obwohl doch, die haben ja Blau gesehen, der Himmel war blau.
Also das Interessante ist, ne?
Es gibt genug blaue Naturphänomene.
Es gibt viel Himmel, es gibt aber trotzdem diese Farbe Blau nicht. Und dann ist die Frage, wann tauchen diese Farben in den Sprachen auf? Mhm. Und dann ist er dem Ganzen mal nachgegangen und hat festgestellt, in fast allen Sprachen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, taucht zuerst das Schwarz auf, dann das Weiß, dann das Rot, dann das Gelb, dann das Grün und ganz zum Schluss irgendwann das Blau. Das ganz wenige Ausnahmen. Das Rot ist aber immer zuerst und das Blau ist immer zuletzt. Auch wenn es zwischendrin sich irgendwo verändert. Rot immer zuerst, Blau immer zuletzt. Rot, Blau. Das sind die zwei Enden unseres sichtbaren Spektrums. Und die Frage ist, warum? Weil es kommt ja schon Blau in der Natur vor. Es gibt ein paar vermutete Antworten. Aha. Also die Ägypter waren übrigens die einzigen, die ein Wort für Blau hatten. Und dann sind die losgegangen und haben in Namibia einen Stamm gefunden, der auch kein Wort für Blau hat. Und dann haben die die Forscher denen mal so Farbquadrate gezeigt. 12 Farbquadrate, 11 davon grün, 1 davon blau. Und zwar deutlich anders als die grünen. Und fragten die dann, welches davon ist anders? Und diese Stammesmitglieder haben völlig Probleme gehabt, den Unterschied zu sehen. Die sind da gestanden und haben die Forscher angeguckt, was wollt ihr denn von uns? Und physiologisch sind deren Augen okay. Also das ist nicht irgendwie bei denen komisch. Und die Frage ist, warum ist das so? Weil, also es scheint dann, zumindest ist das eine mögliche Antwort, wenn wir uns entscheiden, Farben zu gruppieren und sie zu benennen, dann werden diese Farben plötzlich... Ja, lauter. Dann werden die sichtbarer für uns oder in unserem Bewusstsein. Also
eine selektive Wahrnehmung auch bei Farben.
Ja, und ein Wort für Blau zu haben scheint zu bedeuten, das Blau auch zu bemerken.
Ja, ich habe mal gelesen, das ist auch ewig her wieder, dass es Frühjahrsmüdigkeit nur in Ländern gibt, in denen es ein Wort für Frühjahrsmüdigkeit gibt. Und das ist im Wesentlichen Deutschland. Die anderen kennen das nicht. Also, nein, ich habe das nicht gelesen. Ein Freund von mir ist Inder, der sagte, das ist was, ich bin damit erst konfrontiert, seit ich in Deutschland lebe. Ja. Ist in Indien aufgewachsen, nicht, in den USA zur Schule gegangen, hat da studiert.
Ja, und kennt dann, hat einer dieser Wissenschaftler ein Experiment mit seinem eigenen Kind gemacht. Eigene Tochter, 18 Monate, und er hat sie, was man halt mit Kindern so macht, trainiert, Objekten Farben zuzuweisen. Mhm. Welche Farbe hat der Klotz? Welche Farbe hat die Banane? So was man halt mit Kindern so spielt. Und Kind sagt dann blau, grün und blau eben nicht, das ist das Ding. Und hat dann seiner Frau noch gesagt, du, lass mal bitte hier blau ganz weg. Ich will nicht, dass das Kind das Blau lernt. Zeig ihr nichts Blaues, ne?
Menschenversuche.
Ja, genau. Und da, also das machst du ja bei Kindern so lange, bis die Kinder halt Farbprofis sind. Aber er hat halt nie auf den Himmel hingewiesen oder auf sonstige blaue Objekte und hat dann auf einem Spaziergang irgendwann mal zu dem Kind gesagt, na, welche Farbe hat der Baum, welche Farbe hat die Bank? Und das Kind antwortet immer schön, welche Farbe hat das Haus und welche Farbe hat der Himmel? Und zeigt nach oben und das Kind schaut und hat keine Ahnung.
Ja.
Kann nichts damit anfangen. Weiß gar nicht, was die Frage soll. Hat das dann immer wieder getan und nach 2 Monaten hat das Kind dann irgendwann die Farbe des Himmels als weiß bezeichnet. Aha. Erstmal. Und hat es dann irgendwann nochmal Monate später dann tatsächlich als blau erkannt oder bezeichnet zumindest. Also scheint tatsächlich
bezeichnet, aber das Blau ist ja da trotzdem.
Ja, aber das scheint tatsächlich, die Wahrnehmung scheint tatsächlich auch zu wachsen mit der Kategorisierung von Dingen. Also
ja.
Ohne da jetzt, also das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es ist auf jeden Fall, finde ich, phänomenal, dass unsere Wahrnehmung mit diesem, mit der eigentlichen Physik gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass unsere Wahrnehmung extrem beeinflusst ist durch irgendwelche komischen, ja, Gruppierungen und Einordnungen und letztendlich durch Wörter. Das ist zumindest so das, was man da rausziehen kann. Was dem Ganzen da auch noch so ein bisschen in die Tasche spielt, ist eine Studie, die 2003 von einem Joe Hallock gemacht wurde. Das kennst du wahrscheinlich, da gibt's auch Bilder dazu. Man sieht's immer so als Witz, ne, dass Männer und Frauen Farben ganz anders sehen. Mhm. Also da siehst du dann so einen Farbstrahl und siehst dann 1000 verschiedene Schattierungen, die dann, ne, so, ich muss gerade mal schauen, ob ich das hier auf die Schnelle finde. Ich schmeiß dir es mal in diesen Chat hier rein. Wenn du da mal relativ weit nach unten scrollst, da hat die Frau dann irgendwie Farben Maraschino und Cayenne und Maroon und Plum und Grape und Lavendel und Erdbeere und Bubblegum und Lachs und Banane und Zitrone und was weiß ich, also alle Töne irgendwie nochmal so ganz fein mit Namen tatsächlich benannt. Und der Mann steht vor dem gleichen Zeitstrahl und er sagt: Rot, lila, pink, orange, gelb, grün und blau.
Ja, das kenne so. Ich, den Effekt.
Aber der ist tatsächlich wohl da. Also da ist wohl tatsächlich, steckt wohl auch wissenschaftlich was dahinter. Und zumindest glaubt man.
Lass das mal nicht die Mainstreamer hören, du.
Ja, aber man scheint tatsächlich, also manche gehen davon aus, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass eben Frauen sich mehr mit diesen Themen beschäftigen, mit Farben und dadurch auch einfach mehr Wörter dafür haben. Tja,
Schwer, es ist halt tatsächlich schwer zu beforschen, diese Ecke, weil es, du müsstest halt Menschen deprivieren und gezielt Farben aussetzen und gezielt Wahrnehmung aussetzen, beziehungsweise sie dann auch wieder von Wahrnehmung fernhalten. Das kann es natürlich schlecht bringen.
Ja, es gibt natürlich schon solche Experimente, die man trotz allem machen kann, wie der Mensch Farben sieht, oder stell dir vor, du bist ja sicher, ne, du malst ja gern mit Buntstiften zu Hause so, ne, du hast ja sicher von.
Ich bin den ganzen Tag malig, ich fälsche berühmte Kunst.
Genau, ne, der große Albrecht Dürer-Kasten von Faber-Castell.
Genau.
Den kennt man, ne,
das ja, hab ich
der,
hier.
Der so einen halben Meter breit ist und irgendwie, was weiß ich, wie viel zig Buntstifte drin hat. Und den kippst du mal aus auf den Tisch und dann lässt du mal Leute diesen Kasten sortieren. Nach Farben.
Schöne Idee, ja.
Ja, und da kommt bei fast allen
das Gleiche raus. Normalerweise habe ich so einen Kasten nicht.
Ach, schade. Jetzt wollte ich so ein Bild malen und du machst mir das kaputt, Mann. Ja. Nee, aber der wird tatsächlich von vielen Leuten gleich sortiert. Ohne Vorgabe. Also haben wir schon so eine Rangfolge der Farben, die wir einsortieren irgendwo. Naja, aber gut, das ist jetzt die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist auf jeden Fall immer so ein Thema, das uns immer begleitet, egal was für Inputs wir von außen bekommen, sei das jetzt Sound oder Farbe. So, und jetzt mal zur Fotografie. Farbtemperatur.
Ja.
Das ist ein Begriff, da kann der Fotograf doch mehr mit anfangen, oder?
Ja, das ist zumindest ein Schieberegler in Lightroom.
Ha, was macht der, ne?
Der macht wärmer oder kälter, also der macht das Licht weicher, das Licht wärmer oder
was ist
oder
warm oder kalt, erklär mal.
Orange oder blau. Warm ist, vermute ich jetzt mal, also es sieht halt immer ein bisschen orange aus. Warm verschiebt etwas ins Rote, in den roten Bereich des Spektrums. Blau verschiebt etwas, kalt in den blauen Bereich.
Genau, also das ist letztendlich eine Verschiebung Richtung des einen Ende des Spektrums oder des anderen Ende des Spektrums. Genau. Und, ja, Farbtemperatur, wo kommt der Begriff her?
Es hängt halt von der Wellenlänge ab und Temperatur ist im Grunde nichts anderes als die Geschwindigkeit von Partikeln, als Teilchengeschwindigkeit, wie schnell was schwingt in dem Moment, genau.
Ja, ja.
Vermute ich mal, dass das irgendwie die Physik
uns hat tatsächlich damit zu tun. Man redet, also wer das mal googeln möchte, man redet von sogenannten Schwarzkörpern. Das sind irgendwelche ideal angenommenen Körper, die dann auf die entsprechende Temperatur tatsächlich aufgeheizt werden und dann die entsprechende Lichtfarbe abstrahlen.
Aha.
Als Hauptfarbe. Die Sonne ist so ein näherungsweise idealer Schwarzkörper. Die Sonne strahlt mit einer Farbtemperatur von ca. 6500 Kelvin. Kelvin, Maßeinheit dafür. Und das ist auch ungefähr so die Temperatur, die Sonne an ihrer Oberfläche hat. Also wenn du jetzt draußen im Weltall schweben würdest, würdest diese Farbtemperatur der Sonne messen, würden da 6500 Kelvin rauskommen.
Mhm.
Und jetzt sind wir unten auf der Erde. Und plötzlich haben wir zwischen Sonne und uns noch einen Filter.
Ja, mindestens die Atmosphäre und wer weiß, was da noch alles für ein Scheißdreck dazwischen hängt.
Oh, da in der Atmosphäre schwebt ja alles Mögliche. Das ist ja nicht nur Luft, sondern da sind ja Staubkörnchen aus der Sahara und sonst was alles drin. Irgendwelche Aschepartikel, irgendwelche Wasser, Mengen an Wasser natürlich.
Mhm.
Die da irgendwas tun, also die teilweise dann aus diesem Spektrum wieder was wegnehmen. Und je nachdem, was da rumschwebt und wie steil die Sonne da durchgeht, kommt dann eben entsprechend hier irgendwie eine gefärbte Lichtquelle bei uns an. Also Abendsonne, hatten wir, glaube ich, auch mal drüber geredet. Bestes Beispiel, die Sonne muss irgendwie quer durch die Atmosphäre durch, also hat einen sehr langen Weg zurückzulegen. Und das nimmt die kurzwelligen, also die blauen Teile des Spektrums einfach raus.
Mhm.
Und so ist das den ganzen Tag über, je nachdem, was so passiert, bist du da entsprechend eben dann unterschiedlichen Farbtemperaturen ausgesetzt. Also übrigens, das ist so ein Ding, das ist genauso wie die Blende, ne? Große Nummer, kleines Loch. Das ist ja auch so kontraintuitiv. Mhm. Genauso ist das mit der Farbtemperatur übrigens auch. Weil wenn du ein Objekt heißer machst, verschiebt sich die Farbe Richtung Blau. Weißglühend.
Weißglühend, ja, das jetzt ergibt Sinn. Ich wollte gerade sagen, nee, das ist aber wirklich kontraintuitiv. Ja.
Und man redet aber von einer warmen Farbe, wenn es rot ist.
Ja.
Also.
Naja, weil die Empfindung, also die gesamte Umweltempfindung ist halt wärmer. Es fühlt sich halt weicher, freundlicher.
Also auch die Flamme über dem Lagerfeuer, wenn die gelb ist, dann ist die nicht so heiß, wie wenn die weiß oder blau ist.
Ja.
Also man muss sich das nur klar machen, ne? Also Farbtemperatur 6500 Kelvin ist relativ kühl im Sinne von relativ Richtung Blau.
Mhm.
Und ein Streichholz hat vielleicht 1500 Kelvin. Ist also eigentlich von der gemessenen Temperatur kühler, aber wirkt wärmer vom Licht her.
Mhm.
Muss man sich einfach so im Hinterkopf halten. Also wenn wir von warmen Farben reden, reden wir von Rot. Und wenn wir von kühlen Farben reden, dann reden wir von Blau und Grün. Ist halt so.
Ja.
Muss man wissen. Muss man wissen, genau. Für mich ist das tatsächlich so ein Ding, da bin ich schon ein paar Mal drüber gestolpert.
Nee, ich eigentlich nicht. Also ich habe aber da noch nie drüber nachgedacht.
Ja, aber jetzt, das ist genau dieses Problem.
Das ist genau das Problem dieser Sendung. Jetzt habe ich den Salat.
Jetzt habe ich dich schon wieder versaut.
Genau, wahrscheinlich fange ich dann auch noch irgendwann das Klugscheiß an. Nee, übrigens, der Sendung ist eigentlich nur warm, obwohl das aber gar nicht warm ist.
Ja, eben. So, Farben haben also in irgendeiner Form eine Hierarchie. Ne? Also manche sind so gefühlt ein bisschen wichtiger als andere. Welche denn, ne? Die. Die warmen.
Ja.
Die warmen. Also rote Ampel, halt, rote Ampel halt ist aus dem Grundrot.
Ja, klar.
Damit man sich schnell sieht.
Signalfarbe. Naja, warm halt auch. Ich meine, das merkst du ja selber. Also niemand sitzt in seinem Wohnzimmer und hat die Neonröhre an. Obwohl doch, ich habe Nachbarn, die haben das. Sehr bizarr.
Okay, machen wir gleich noch um. Moment, Stichwort Farbe und Kultur. Da habe ich jetzt gleich noch was dazu zu sagen. Also warme Farben sind die Farben, die wir anziehender finden, so wenn wir sie anschauen. Deshalb rote Farbe, rote Warnweste oder orange, neongelbe Warnweste auf der Straße, rote Ampel. Du kannst ein komplettes Foto von einem grünen Wiese und einem grünen Wald machen und dann links im Eck eine rote Ampel platzieren und alle gucken dahin. Ist ganz klar. Das ist einfach wichtiger. Das ist eine Hierarchie. Da ist eine Hierarchie da. Diese Hierarchie kann dir dann übrigens auch dein Foto zerstören, wenn du es plötzlich von Schwarz-Weiß nach Farbe überführst. So ein Klassiker, du hast ein schwarz-weißes Bild. Worum geht's denn, wenn wir Schwarz-Weiß, also lass uns mal die Farbe kurz wegnehmen. Wenn wir Schwarz-Weiß fotografieren, hatten wir, glaube ich, auch mal drüber geredet, als wir ganz am Anfang mal über das Subjekt geredet haben. Die wichtigen Dinge im Bild, da wo dein Auge hingezogen wird, da wo du als Betrachter zuerst hinschaust, das sind in der Regel die hellen Bereiche im Bild. Mhm. Da ist also irgendwo ein heller Punkt und da willst du hingucken und dann sind es, also nochmal jetzt nur Kontraste. Also dann sind es die Bereiche, wo viel Schärfe ist.
Ja.
Und Schärfe ist das gleiche wie Kontrast, also da, wo viel Kontrast ist. Und dann kommen irgendwann die grauen Flächen und die dunklen Ecken und so. So, und jetzt hast du da eine Person drin. Also jetzt gehen wir aufs Inhaltliche. Da hast du ein Porträt von einer Person, schön in Schwarz-Weiß. Und diese Person ist natürlich auch nochmal wichtig. Haben wir auch mal drüber geredet. Mhm. Der Mensch im Bild wird auf jeden Fall, ist magnetisch. So, und jetzt schaust du also dahin. Du hast irgendwas Helles im Bild, du hast einen Menschen im Bild. Du landest auf dem Menschen. Und jetzt nehmen wir die Farbe hinzu. Und plötzlich bemerkst du, dass hinter dem Menschen im Bild irgendwo in der Unschärfe jemand mit einer knallroten Jacke durchläuft.
Ja.
Und schon hast du da einen Hotspot, auf den man gucken möchte, der ist aber nicht scharf, aber trotzdem ist er rot und knallt und dann bist du plötzlich so am Hin- und Herwandern zwischen Gesicht und hell und rot und ja. Und dann ist das halt ein Bild, wo dann die Leute sagen, geh ich weiter. Schaue ich mir nicht länger an. Mhm. Weil es mich entweder stresst oder
weil es halt stört.
Weil irgendwas stört. Die meisten können es dann nicht beziffern, aber dann stört es halt. Mhm. Also gibt es so Hierarchien im Schwarz-Weiß und dann gibt es eben nochmal eine komplett neue Hierarchie-Ebene in der Farbe. Du hast also Farbe im Bild und plötzlich hast du Sachen, die wichtiger sind als andere. Und jetzt kannst du so eine Kontrasthierarchie aufbauen im Bild. Also sagen, okay, da ist mein wichtiges Ding und das mache ich dann in die Nähe von was Hellem und mache da die Schärfe hin. Und dann ist klar, dass die Leute hingucken. Und da hinten im Hintergrund ist aber dieses rote Gebäude und das weiß ich jetzt plötzlich, das wird wahrscheinlich ablenken von meinem Subjekt. Also komponiere es ein bisschen um, geh einen Schritt zur Seite, dass das Gebäude da nicht mehr hinten dran ist.
Was, wenn ich es nicht merke?
Da hast du natürlich immer noch deine ja, Tools. Gut, das, was du mit dem Moos an dieser, wie heißt diese Haltestelle?
Giardini,
also was du da gemacht hast, ist ja im Prinzip, kannst du das ja auch andersrum machen. Du kannst ja alle Farben drin lassen und eine Farbe so ein bisschen entsättigen.
Ja.
Also du könntest da mit dem Pinsel einfach drüber malen und sagen, so, dann nehme ich die Farbsättigung ein bisschen raus. Wenn du das dann komplett schwarz-weiß machst, fällt's auch auf natürlich, aber so ein bisschen die Stelle abdunkeln und vielleicht ein bisschen die Stelle entfärben, dann ist dieses Rot plötzlich eher so ein ganz schwaches Graurot und das ist dann nicht mehr so anziehend. Mhm. Das kann man schon durchaus machen. Farben. Wie werden denn Farben in unseren Kameras hergestellt?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Die Frage hattest du am Anfang ja mal.
Da brauchst du jetzt auch gar nicht so zu tun, als wäre das eine Quiz-Sendung. Ich werde dir keine sinnvolle Antwort geben können. Kannst du einfach referieren.
Mach ich jetzt auch. Aber du hast doch sicher mal so mit der Lupe mal dir einen Fernseher genau angeguckt.
Ja gut, da sind halt Pixel, ne?
Richtig. Und so Kamera ist das genauso.
Ach, halt nur umgedreht, ja sicher.
Kamera macht es genauso, nur umgedreht. Also
27 Megapixel steht ja immer drauf.
Du hast rote, grüne und blaue Pixel oder einen roten, einen grünen, einen blauen Farbkanal in der Kamera. Mhm. Und wie macht die Kamera das? Sie hat da einen Sensor drin. Der Sensor ist bei den meisten, es gibt da ein paar Ausnahmen, aber ich sag mal bei 95-98% aller Kameras, ist der Sensor gitterförmig. Also sprich, du hast einfach Zeilen von Punkten oder von Pixeln. Und die sind alle schwarz-weiß. Also jedes dieser Pixel sieht erstmal nur hell und dunkel. Mhm. Und Schattierungen zwischendrin. Und dann fängt das die Photonen auf, die darauf fallen, und macht dann da eine Ladung draus. Und dann wird, wenn das Bild fertig gemacht ist, also nach einer Hundertstel Sekunde oder so, wird dann jedes dieser Pixel nachgemessen. Und dann sagt die Kamera, du bist also halb voll, du bist dreiviertel voll, du bist leer, du bist, und je nachdem wird dann eben zugewiesen von schwarz nach weiß irgend oder Zwischenwerte in grau. Das heißt, die Kameras können eigentlich nur schwarz-weiß. Jetzt machen die die Farben so, dass die auf diesem Gitter obendrauf ein Filter-Array liegen haben, ein sogenanntes Bayer-Array, B-A-Y-E-R. Das ist ein Herr Bayer, der bei der Firma Kodak gearbeitet hat. Weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber der hat das auf jeden Fall erfunden. Und dieses Bayer-Array besteht aus lauter kleinen Farbfiltern. Das heißt, wir haben rote, blaue, aha, und grüne Farbfilter und also damit
tatsächlich so kleine Farbfilter.
Ja, genau.
Geil.
Das heißt, wenn du eine Kamera mit 20 Megapixeln hast, dann sind das 20 Millionen kleine Farbfilterchen.
Müssen das nicht eigentlich 3x 20 Millionen kleine Farbfilterchen sein?
Nö.
Weil ich doch gelb, blau.
Kommen wir gleich drauf. Das ist ja das Spannende, ne? Weil so ein bisschen, ja, die Zahlen müssen ja groß sein, sonst verkauft man ja nichts. Ne? Ja. Die Marketing muss ja viele, viele Zahlen. Also zählen die tatsächlich jedes einzelne von diesen grauen Pixelchen. Aber nur ein Viertel davon sieht rot, ein Viertel davon sieht blau und die Hälfte davon sieht grün. Also du musst dir das vorstellen wie lauter kleine Viererblöcke.
Sieht und grün, nicht gelb, grün?
Nein, grün. Mhm. In diesen Viererblöcken stecken dann jeweils ein rotes Farbfilterchen, ein blaues und zwei grüne. Mhm. Grün ist einfach, das ist in der Mitte von unserem Spektrum und unser Auge sieht gelb und grün, also 64% gelb, 32% grün. Gelb und grün ist so nah beieinander, dass man die quasi, dass man die so zusammenwerfen kann quasi. Mhm. Und außerdem aus entwicklungsbiologischer Sicht wird argumentiert, der Mensch muss einfach sich im grünen Bereich, muss das Auge viel sehen und fein unterscheiden können, weil du musst ja sehen, ob in dem hohen Gras irgendwo ein Tiger sitzt oder so. Mhm. Also daher kommt das wohl. Tja, das heißt, du hast also zweimal so viel grüne wie rote und blaue Farbfilterchen. Und was macht so ein Farbfilter? Das ist wie unsere Atmosphäre, ne? Wenn die Sonne flach durchgeht, dann werden halt alle blauen und alle kühlen Farben weggefiltert und rauskommen nur noch die warmen. Und genauso machen das die Farbfilter. Also hast du ein rotes Farbfilterchen und da geht halt nur das rote Licht durch und der Rest wird geblockt. Das heißt, irgendeines von diesen oder ein Viertel dieser grauen Pixelchen wird dann quasi umdefiniert nach rot.
Ja.
Und ein Viertel dieser grauen Pixelchen wird umdefiniert nach blau und die Hälfte wird umdefiniert nach grün. So, und dann hast du also hinterher drei verschiedene Bilder. Und dieses Bayer Array ist komplett gleichmäßig verteilt über den ganzen Sensor. Mhm. Da gibt's jetzt, wie gesagt, ein paar Ausnahmen. Kommen wir vielleicht gleich mal noch kurz dran kratzen, aber das ist die Masse der Kameras funktioniert so. So, jetzt werden also diese drei verschiedenen Farbkanäle genommen und jetzt geht der her und oder geht die Kamera her und hat so einen Prozess, der nennt sich dann Demosaiking. Mhm. Also dieses Mosaik wird jetzt mal umgerechnet in einzelne Pixel mit spezifischen Farben.
Ja.
Also du willst ja am Schluss 20 Millionen Pixel haben und von denen soll dann das da irgendwo ein bestimmter Blauton sein und das andere ein bestimmter Braunton und das andere ein bestimmter Grünton. Mhm. Und das funktioniert jetzt so, dass die Kamera diese vier Pixel nimmt, also einen Viererblock nimmt und diesen Viererblock zusammenrechnet. Also in diesem Viererblock
zu ist einer durchschnittlichen Farbe sozusagen.
Zu einer durchschnittlichen Farbe. Ne? Mhm. Da hast du jetzt zum Beispiel, na sagen wir mal, 30% rot und 40% blau und der Rest grün. Mhm. Und dann wird das eben aus diesen drei Farbkanälen für dieses eine Pixelchen, also aus diesen vier wird dann ein Pixel gerechnet. So, jetzt stell dir das mal vor, also du hast jetzt so ein Viereck gemalt um diese vier Pixel und jetzt verschiebst du das um einen Pixel nach rechts. Um einen, nicht um vier. Das heißt, vorher hattest du, wenn wir jetzt mal diese vier Pixel, also da ein bisschen.
Ja, es fällt dann ja einer raus. Also,
ja,
beziehungsweise, also je nachdem.
Es fallen links zwei raus und rechts kommen zwei dazu.
Genau, aber das sind nicht unbedingt die mit derselben Farbe.
Richtig. Jetzt hattest du also vorhin rot, grün, blau, mal von links oben geguckt, also roter Pixel, grüner Pixel, links unten grüner Pixel, blauer Pixel. Und jetzt verschiebst du das eins weiter. Und dann hast du jetzt einen grünen Pixel, einen roten, einen grünen, einen blauen. Also du hast wieder so einen Viererblock, der aber nur ein Stück weit verschoben ist. Der überlappt den alten und den anderen Block quasi ein bisschen. Daraus wird jetzt wieder ein neuer Pixel gerechnet. Mhm. Dann gehst du wieder einen Pixel weiter und machst wieder einen Viererblock. Und so machst du das, bis die Zeile zu Ende ist. Und jetzt gehst du, wie so bei einer Schreibmaschine, ne, am Anschlag wieder zurück an Anfang der Zeile, eins tiefer. Also ein Pixel tiefer, nicht zwei. Mhm. Das heißt, du überlappst jetzt quasi vertikal und horizontal und rechnest immer aus vier Pixeln ein Endpixel zusammen.
Ja.
Damit hast du hinterher als Resultat 20 Millionen Pixel mit jeweils einer spezifischen Farbe. Mhm. Deshalb können die sagen, unser Sensor hat 20 Megapixel, wobei der nur 5 Megapixel rote, 5 Megapixel blaue und 10 Megapixel grüne hat.
Und hinterher daraus ja auch wieder nur 5 Megapixel macht? Oder macht er daraus 20 Megapixel?
Nein. Räumliche Vorstellung. Ja. Vier Pixel machen einen Pixel. Richtig soweit.
Ja.
Aber du verschiebst ja dieses...
Ach so, durch dieses...
Geht da nur eins. Das ja, heißt, okay. du wirst quasi aus vier Ursprungspixeln machst du hinterher vier Endpixel.
Mhm.
Das heißt, es kommen hinten 20 Millionen raus. Es ist natürlich dadurch eine Überlappung, dadurch ist auch ein bisschen eine Verunschärfung da und so weiter. Aber das ist nichts gegen die Verunschärfung, die Kameras sonst noch so machen, weil das Problem ist mit diesen regelmäßigen Sensoren, mit diesen rechteckig angeordneten oder quadratisch angeordneten Pixeln, ist ja natürlich auch, dass du da so Treppenstufeneffekte bekommst. Also ja. wenn du so eine Diagonale da durchschiebst oder so eine ganz leicht gekippte Diagonale, also so ein halbes Grad, dann hast du unter Umständen eben, ja, so ein Pixel ist halt an oder aus oder irgendwo zwischendrin, aber du kannst halt nicht beliebig fein auflösen. Damit bekommst du manchmal so Treppcheneffekte.
Es wird nicht rund, ja.
Richtig, und dann hast du deshalb dann auch noch vor den Sensoren auch noch neben diesem Bayer Array noch so einen sogenannten Anti-Aliasing-Filter. Das ist ein Filter, der letztendlich das Bild ein bisschen verunschärft, also diese Artefakte ein bisschen rausmacht.
Mhm.
Das heißt, Farbbilder, Digitalbilder sind immer so leicht verunschärft. Da gibt es jetzt auch Kameras, die das nicht mehr machen. Dann hast du aber nachher diese sogenannten Moiré-Effekte.
Ja.
Die kennst du aus dem Fernsehen.
Ja, wenn da jemand was Kleinkariertes anhat und richtig, das Flimmern nicht mehr aufhört.
Richtig, und das ist im Prinzip beim normalen Foto kann das genauso sein. Nur dass wir da natürlich höhere Auflösungen haben als im Fernsehen, aber auch da gibt's halt diese Probleme. So eine Backsteinwand in der Ferne kann da schon mal irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Mhm. Da hast dann plötzlich so Farbrände und so Zeug. Gut, aber das sind dann schon eher die teuren spezialisierten Kameras. Also generell haben wir dieses Bayer Array und das macht dann eben uns die Farbe und ja. Die werden da eben nur zum Teil irgendwie, haben diese Sensorenabdeckung übrigens auch von der Dichte her. Also man könnte ja sagen, na, die komplette Fläche des Sensors besteht aus lauter Farbpixeln. Aber das ist eine Elektronik und jedes dieser einzelnen Pixelchen hat ja auch noch irgendwie, muss ja noch ein Kabel haben, was da hingeht und eins, was da weggeht. Und da ist ja noch Elektronik zwischendrin. Also diese ganze Verkabelung und so weiter.
Stimmt, das vergisst man ja auch immer, ne?
Und die ist tatsächlich bei vielen dieser Sensoren mit auf der Fläche. Das heißt, du hast bei vielen Kameras vielleicht, wenn es hochkommt, eine 50-prozentige Abdeckung des Sensors. Dazwischen sind Kabel.
Ach.
Früher sogar üblicherweise nur 30%. Also 30% ist nicht ungewöhnlich. Und was machen sie dann, um das noch irgendwie in den Griff zu kriegen, dass dann quasi mehr von der Lichtfläche noch unten auf diesen einzelnen Pixeln landet? Da gehen sie jetzt her und machen noch kleine Linsen drauf, also sogenannte Micro-Lens-Arrays. Das heißt, du hast dann neben diesen Farbfiltern hast du dann auch noch über jedem Pixel noch eine kleine Lupe.
Ist das schlau?
Wieso?
Also weil, naja, es ist ja auch wieder ein Filter. Wenn da noch eine kleine Lupe davor ist, die greift ja auch wieder in
ja, aber ins die Lupe, Licht ein. Die Lupe sammelt ja dann das Licht. Ja,
stimmt auch.
Und, ja. Und bündelt das quasi auf die kleine Fläche.
Also es ist eigentlich sogar besser, wenn ich da eine kleine Lupe habe.
Ja, ist es in der Regel besser.
Und da habe ich auch kein Verzerrungsproblem oder sowas an den Rändern dieser Lupe?
Nee, weil das ist ja, hat das, jedes Pixelchen hat ja seine eigene Lupe. Mhm. Aber das Problem hast du natürlich, diese Lupen funktionieren am besten, wenn du von vorne das Licht reinschiebst. Mhm. Jetzt nimmst du dir so eine Kompaktkamera, oder nicht eine kompakte, eine Systemkamera, mhm, und schmeißt da jetzt mal irgendwie ein Fremdobjektiv drauf, was, hoch, lass es mal so ein ganz weitwinkliges Objektiv sein. Dann kommen dieses Licht, was da reinkommt, kommt eben nicht mehr eher von vorne, sondern in den Kanten kommt das auch mal ganz flach rein.
Ja.
Und wenn es ganz flach reinkommt, dann können diese Lupen nicht so gut arbeiten und dann bekommst du so Vignettierungen am Rande. Dann werden plötzlich die Bilder am Rand dunkel. Mhm. Das sieht man bei Fremdobjektiven ganz oft. Das ist bei den Objektiven, die für die Kameras gemacht sind, ist das oft nicht so. Oder es wird sogar digital korrigiert. Da sind wir wieder bei unserer Digitalkorrigierung. Mhm. Du hast, wir hatten es ja bei der RX100 gesehen und auch bei vielen anderen Kameras, auch die Leica, die M-Klasse, die digitalen, die wissen, was für ein Objektiv drauf ist, die wissen, was da eben wegen dieser Mikrolinsen und so weiter an Vignettierung zu erwarten ist und das wird dann einfach digital weggerechnet, bevor das Bild hinten aus der Kamera rausfällt. Mhm. Tja, so ist das. Und wenn du heute irgendwo siehst, einen Backside Illuminated Sensor, das sieht man manchmal, so einen rück von hinten beleuchteten Sensor.
Ja.
Das ist so ein Werbewort, was aber tatsächlich aus der Technik kommt, was völlig, völlig irreführend ist, weil da stelle ich mir mal vor, dass hinten irgendwie eine Lampe eingebaut ist, die dann das von hinten beleuchtet.
Ja klar, wie so iPad, ne?
Ja, nee, aber nee, so das, was das bedeutet, ist ganz einfach, um diese Verkabelung so ein bisschen zu reduzieren, drehen die den Sensor einfach um. Das heißt, der wird von hinten jetzt beleuchtet. Sprich von seiner Rückseite. Die Rückseite zeigt es nach vorne.
Ach so,
okay. Und damit ist die Verkabelung quasi auf der anderen Seite. Und die Fläche, die dann beleuchtet wird, die das Licht sammelt, ist ein bisschen größer. Also egal, anderes Thema. Wir wollen ja weiter über Farbe reden. Nicht? Farbe. Gut, also jetzt wissen wir, wie die Kameras die Farbe machen. Das ist schön, aber wie sicher kannst du denn sein, dass die Farbe, die da draußen ist, auch tatsächlich hinterher da ankommt, wo du sie haben möchtest? Wo möchtest du denn die Farbe haben? Du willst sie auf dem Bildschirm haben und du möchtest sie möglicherweise irgendwo auf dem Papier haben. Ne? Du willst ja ein Bild drucken, oder? Okay. Generell. So, jetzt kennt jeder, der mal irgendwie gedruckt hat, wahrscheinlich dieses Problem, dass die Farbe, die man vor der Kamera sieht, hinten nicht so rauskommt. Also siehst du das mit deinem Auge?
Ja, und das dann, ist eigentlich ständig.
Also, dann druckst du das aus und dann hältst du es in den Bildschirm und dann ist das ist viel zu dunkel und das ist blau, ist grün und das passt ja alles nicht. Also wie können wir sicherstellen, dass die Farben das tun, was wir wollen? Weil Farbe ist so ein komplexes Thema. Da versucht die Kamera natürlich auch wieder irgendwie an mit einem Automatismus zu greifen. Zuallererst versucht die Kamera mal, das, was sie da draußen sieht, irgendwie ja ein bisschen neutraler zu machen. Also da hast du den Begriff Weißabgleich. Mhm. Weißabgleich bedeutet nichts anderes als, da draußen ist irgendwie eine Lichtquelle. Die Lichtquelle ist nicht neutral, was immer das jetzt auch sein mag. Also ja. Abendsonne oder Mittagssonne sind unterschiedliche Farbtemperaturen. So, und jetzt sieht die Kamera das und sieht das etwas übertriebener, als wir es mit dem Auge sehen. Wenn du ein weißes Stück Papier in der Abendsonne hochhältst, dann kannst du sagen, das ist weiß. Mhm. Wenn du das zu Hause unter Leuchtstoffröhrenlicht hochhältst, dann sagen, das ist weiß. Mhm. Wenn die Kamera das sieht, dann sieht die Kamera abends irgendwie orange in der Sonne und im Leuchtstoffröhrenlicht sieht sie irgendwie blau-grün. Das wird einfach von der Kamera so dargestellt und die versucht das zwar automatisch so ein bisschen zu neutralisieren, kriegt es aber nicht wirklich hin. Was macht die, wenn sie es neutralisieren will? Sie geht einfach her und nimmt diese drei verschiedenen Farbkanäle, den roten, grünen und blauen, und versucht die so ein bisschen unter dieser Lichtquelle auszugleichen. Also wenn du zum Beispiel jetzt knalle Abendsonne hast und das ist eben viel zu orange, dann nimmt die Kamera den Rotkanal ein bisschen zurück. Mhm. Oder unter einer Leuchtstoffröhre, wenn es blau-grün ist, dann wird halt der Blaukanal ein bisschen zurückgefahren und der grüne und der rote wird ein bisschen hochgehoben und dann kommt hinten etwas Neutraleres raus. Und das funktioniert oft, aber das funktioniert halt nicht wirklich gut meistens. Wie kriegt man es hin? Man macht einen Weißabgleich.
Wobei die meisten Kameras machen das doch automatisch und eigentlich klappt das doch immer sehr gut.
Eigentlich ja, wobei das ist jetzt so eine Sache, so das ist so, na ich sag mal, die Kamera, die macht das meistens in bis zu 70% gut, vielleicht auch mal 80. Aber wenn du dich mal dran gewöhnt hast, das ist wie Weinkenner, ne? Die können am Anfang schmeckt jeder Wein gleich und irgendwann trinkst du den Wein und sagst, boah, der ist aber eine Brühe und der andere ist super gut. Ja. Also du entwickelst deinen Geschmack und genauso entwickelst du auch mit der Zeit so ein bisschen das Auge. Aha. Und dann siehst du plötzlich, also speziell wenn du es gewöhnt bist, gut weiß abgeglichene Bilder, also sauber weiß abgeglichene Bilder mit guten Farben zu sehen, dann fällt dir erstmal richtig auf, wie viel daneben doch Kameras oft
machen.
Das sieht man oft
gar nicht. Ich bin gespannt. Ja.
So, wie kriegt man es hin? Man kriegt es zum Beispiel hin über sogenannte Presets. Die Kameras hat, unsere Kamera hat so kleine Presets eingebaut. Das sind für verschiedene typische Lichtsituationen sind die eingebaut. Das ist dann so eine kleine Sonne. Das sind so hübsche Bildchen, eine kleine Sonne. Also bei Sonne einfach mal auf die kleine Sonne stellen. Oder bei Leuchtstoffröhre auf die kleine Leuchtstoffröhre stellen. Oder bei Glühlampenlicht auf die kleine Glühlampe. Und was ist da noch? Da ist noch ein Wölkchen ist da noch.
Ich glaube, Schnee gibt es auch noch meistens.
Oder? Das kenne ich jetzt nicht. Aber Wölkchen kenne ich. Und das ist also, unter Wolken ist das Licht meistens ein bisschen kühler von der Farbtemperatur. Also sprich, ein bisschen bläulicher. Und dann gibt es noch den Schatten. Also es scheint die Sonne, aber ich befinde mich jetzt im Schatten. Oder das, was ich fotografiere, befindet sich im Schatten. Und das sind letztendlich nichts anderes als bestimmte Korrekturfaktoren für Farbtemperaturen. Das heißt, wenn du die Glühbirne einschältst, dann sagt sich die Kamera, der fotografiert jetzt unter Glühlampenlicht, ich mach's mal kühler, also ich nehme jetzt den Rotkanal zurück.
Bis zu welchem Grad kann ich das denn eigentlich nachträglich machen, wenn ich es versaut habe?
Oh, du kannst da ganz viel machen, weil wenn du RAW fotografierst, dann kann die Kamera, dann nimmt die Kamera quasi alles auf, was da ist. Und backt nichts ins Bild und dann kannst du hinterher das nochmal so richtig im großen Stile verändern, ohne dass du da Bildqualität verlierst. Warum das trotzdem sinnvoll ist, es vorher zu tun, da kommen wir gleich dazu. Aber das geht theoretisch schon. Also du hast diese Presets und die Presets sind ganz toll und die sind in der Regel so da ungefähr, wo es hingehört, plus minus ein paar Prozent, aber da bist du schon mal weiter als das, was die Kamera mit der Automatik hinbekommt. Solltest dich nur dann bitte dran erinnern, hinterher dann auch das wieder so umzustellen. Also der Weißabgleich für die Glühlampe, jetzt nimmst du den mal, der macht also das Bild kühler und jetzt gehst du damit mal raus und schießt unter einem bewölkten Himmel, wo das Licht eh schon kühl ist. Dann hast du nachher ein knackeblaues Bild.
Jo. Und das kriegst du auch nicht mehr gerettet, ne?
Doch, wenn du RAW geschossen hast, kriegst du das immer noch komplett gerettet.
Dann brauche ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken zu machen, was ich da mache mit Farbtemperatur zumindest.
Nee, brauchst du auch nicht. Du kannst quasi hinterher
mehr Arbeit.
Kannst du hinterher dann Archäologie betreiben und versuchen rauszufinden, was da war.
Stimmt, das ist
weil, ja, okay. Um das rauszufinden, ist es am einfachsten, wenn du tatsächlich eine neutrale Referenz hast im Bild. Also irgendwas, was die gleiche Menge Rot, Grün und Blau zurückwirft. So, schau dich mal um in deinem Umfeld. Was siehst du jetzt hier so auf deinem Schreibtisch irgendwas, was möglicherweise neutral einzuordnen wäre?
Ein Blatt Papier.
Ein Blatt Papier, so. Also so normales Kopierpapier.
Ja, so Schreibblock, ne?
Ist das ein, ist das ein Ökopapier, so ein Recyclingpapier?
Nee, ist schon ein normales, ein ordentliches.
Ein ordentliches weißes genau, Blatt,
ein ordentliches
80,
weißes
80 Blatt, Gramm genau, Kopierpapier. Der,
ja, genau, so aus dem Schreibwarenladen.
Steht so aus dem 500er Pack so.
Ist ein Schreibblock. Block. 80 Blatt,
ja.
Steht denn hier, 70 Gramm pro Quadratmeter.
So, jetzt gehe ich mal hierher und nehme mir mal von der Seite hier ein Blatt und dann nehme ich mir mal von hier noch was Weißes und nehme ich mir das und halte die nebeneinander. Und dann stelle ich fest, die sind alle unterschiedlich weiß. Die sind nicht alle gleich weiß. Also was du typischerweise bei Kopierpapier hast, bei so billigem wahrscheinlich nicht, aber es gibt durchaus Papiere, die haben Weißmacher drin. Was ist ein Weißmacher? Das ist doch schon weiß, ne? Das Papier ist doch schon weiß.
Ja,
was ist der Weißmacher? Das ist auch das Gleiche, was du zum Beispiel in einem Persil drin hast, in so einem Weißwaschmittel.
Was ist es denn?
Ein Weißmacher ist ein Blaumacher.
Mhm.
Ein Weißmacher ist eine Substanz, die nimmt aus dem Infrarotbereich Licht, aus dem Ultraviolettbereich Licht, also das, was so neben Blau liegt,
mhm,
und wandelt es in sichtbares blaues Licht um. Und was wir empfinden, wenn wir so ein ganz leichtes Blau sehen, dann empfinden wir Frische und Weisheit und Reinheit.
Ah.
Da ist wieder die Wahrnehmung, die, mhm, da verarscht wird. Das heißt, das weiß gewaschene Bettlaken, das hat eben solche Weißmacherstoffe mit drin, damit es noch frischer wirkt.
Mhm.
Und das weiße Blatt Kopierpapier, das hat natürlich auch manchmal sowas drin, damit es eben noch weißer wirkt und noch toller und sauberer. So, das heißt, du hast eigentlich einen höheren Blauanteil drin und jetzt machst du darauf mal einen neutralen Weißabgleich. Das heißt, du machst einen Weißabgleich auf was zu viel Blau hat und dann nimmt die Kamera dann eben den Blaukanal entsprechend zurück. Oder, mhm, dein Bild hat hinterher zu wenig Blau und dann wirkt das plötzlich viel wärmer, als es eigentlich hätte sein müssen. Das ist schwierig. So eine wirklich neutrale Referenz im Bild zu finden, ist gar nicht so einfach. Es sei denn, du hast tatsächlich eine neutrale Referenz dabei. Also mein Steckenpferd hier, mein Lieblingsding ist eine sogenannte Graukarte.
Mhm.
Das kannst du im Fotohandel für einen Zehner kaufen. Das ist so eine Pappkarte, gibt's auch in Plastik, aber ich habe die meistens gerne in Pappe. Und dann ist dann außen so eine Beschichtung drauf, die ist so matt, mattgrau. Und dieses Grau wird quasi in der Fabrik, wo das hergestellt wird, tatsächlich so mit so Farben angerührt, damit das möglichst neutral ist. Und dann wird das da drauf gepinselt und trocknen gelassen und dann hast du hinterher so eine graue Referenz. Und dann mache ich dann, wenn ich in einer Lichtsituation bin, ganz gerne einfach mal so ein Foto von der Graukarte in diesem Licht, in dem ich fotografiere, wenn sich, mhm, das nicht groß ändert, und habe dann hinterher, wenn ich es hinterher irgendwo in Lightroom, Photoshop, sonst wo verändern möchte oder,
okay,
anpassen
jetzt
möchte,
habe ich. Du machst es nicht quasi für während des Fotografierens, sondern für hinterher, damit, okay.
Meistens,
als Gedankenstütze sozusagen.
Meistens während, aber dazu kommen wir gleich. Aber, mhm, das ist auf jeden Fall praktisch für hinterher. Oder wenn du im Studio bist, dann kannst du, mhm, damit einfach so eine Referenzmarke quasi, ja, setzen und hinterher gibt's dann dieses Pipettentool. Das ist dann so eine kleine Pipette und dann klickst du drauf, also in Lightroom drückst du auf die Taste W für Weißabgleich. Und dann kommt diese Pipette und dann klickst du auf diese neutrale Referenz und fump, stimmen die Farben meistens.
Ah ja.
So, damit hast du also eine neutrale Grundstellung erstmal erzeugt.
Mhm.
Ja, ist das toll? Ist neutral immer toll? Die Antwort heißt nein. Warum? Weil Farbe macht natürlich auch Stimmungen. Also das, ich glaube, das Beispiel hatten wir ja schon mal. Stell dir vor, du bist im Urlaub in der Karibik,
mhm,
stehst am Strand, hast einen Cocktail in der Hand, die Sonne geht unter über dem Meer, die Möwen fliegen, Silhouetten vor der Sonne und es ist einfach total warm, schön, Stimmung. Das heißt, du hast die Sonne, die so ganz spät abends eben noch durchkommt, die ist fast nicht mehr hell, du kannst also fast da reingucken und ist total orange-rot, die Sonne. Das heißt, du hast hier eine totale Wärme im Bild und jetzt gehst du mit so einer Graukarte her und sagst, mach mir das mal alles neutral. Und da ist die Stimmung natürlich völlig im Arsch.
Ich überlege gerade, wie das dann aussieht. Das sieht dann nach gar nichts. Wie sieht das dann aus?
Langweilig.
Langweilig.
Ja. Völlig langweilig. Oder du hast irgendwie, du bist in einer Bahnhofsunterführung, die aus den 60ern stammt, mit Beton, Rissen im Beton, wo das Moos rauswächst, mhm, und irgendwie so Pisseflecken und Leuchtstoffröhren, Licht, was so vor sich hin britzelt und also so richtig, so eine richtig desolate Bäh-Szene, so richtig.
Blade Runner halt, ja.
Noch schlimmer. Und jetzt gibst du dem einen warmen karibischen Weißabgleich? Passt nicht.
Nee.
Geht nicht.
Ich versuche immer mir irgendwie vor mein geistiges Auge zu rufen, wie es dann aussehen würde, aber ich krieg's noch nicht mal hin.
Also ja. Das ist so ein Ding, da, wenn da nicht irgendwie die Farben ins Kühle kippen, dann passt das nicht. Also du unterstützt natürlich eine Aussage im Bild, eine Stimmung ganz massiv über die Farben.
Mhm.
Und zwar sehr unterbewusst. Bestes Beispiel dafür sind Kinofilme. Also du hast jedes Bild im Kino, was du heute siehst, ist in irgendeiner Form durch eine farbliche Nachbearbeitung gegangen. Also früher, als man Film geschossen hat, da war das erstmal nicht so. Da hat man den Film geschossen. Der Film hatte seinen Farbstil. Filme, verschiedene Filme, das weißt du noch aus der Zeit, wo du noch mit Film fotografiert hast. Es gab Filme, die waren für Landschaften der Hammer, so Fuji-Filme zum Beispiel, die haben immer das Grün rausgeknallt, wie blöd. Und dann hast du damit Landschaften fotografiert und da war einfach so, oh, das Grün war saftig und toll. Und andere Filme waren dann eher geeignet für Kunstlicht. Es gab ja sogar spezielle Kunstlicht- und Tageslichtfilme, die einfach schon mal vorkorrigiert waren für den entsprechenden Weißabgleich. Und später dann, nachdem das immer mehr digital wurde, geht natürlich jedes dieser Bilder durch eine Nachbearbeitung. Genauso, wenn du heute eben digital fotografierst und schiebst die Sachen in Lightroom rein, du weißt jetzt, wie du plötzlich das alles, was nicht grün ist, aus dem Bild rausnimmst.
Ja.
Und so kannst du natürlich auch sagen, ich möchte das Grün verstärken, ich möchte das Blau des Wassers blauer machen.
Naja, das hast du ja früher auch beim normalen, also wenn du auf Zelluloid gefilmt hast, gab es halt auch immer noch mal in der Nachbearbeitung den Prozess des Color Matching.
Ja, richtig. Aber das ist nie in dem großen Umfang passiert wie heute. Mhm. Also heute ist es dramatisch. Das ist der Hammer. Das siehst du zum Beispiel, also mein Beispiel ist dafür immer Matrix. Du hast diese Farben in der Matrix, die einfach keine Blautöne haben.
Ja.
Das ist alles grün.
Stimmt, das ist alles grün, ja.
Diesen grünen Unterton. Mm-hmm. Das ist mir mal irgendwann, ich glaube, das habe ich mal so eine Making-of auf der DVD
Außer in der realen Realität, in diesem Schiff, wo alles grau ist. Ne? Grau und rot.
Und blau.
Da ist es blau?
Da ist viel blau. Da sind plötzlich...
Ich erinnere nur grau und rot, ja. Okay.
Du hast in dieser Matrix hast du tatsächlich auch keine blauen Gegenstände, weil blau ist wieder ein wichtiger Anteil im Tageslicht.
Und es soll ja nicht die Realität sein.
Und es ist nicht die Realität und deshalb müssen wir das, was das Tageslicht ausmacht, nämlich viel Blau, müssen wir da wegnehmen. Und jetzt kommst du plötzlich in die echte Realität, in die filmechte Realität und plötzlich sind da Blautöne in der Umgebung, in den Gegenständen, im Licht sind plötzlich Blauanteile, die vorher nicht da waren.
Jetzt müssen wir nochmal Matrix gucken, ne?
Oh, Leute, macht jetzt mal Pause, guckt euch mal Matrix an, kommt wieder. Ich glaube, man muss mal einfach auf YouTube eingeben, da gibt's genügend Clips. Ja, Matrix ist ein tolles Beispiel. Also die Farbe, die macht unterbewusst extrem viel aus. Und das ist heute tatsächlich bei jedem Kinofilm extrem. Also warme Szenen sind dann teilweise knackig gelb und orange und teilweise erkennst du dann gar keine anderen Farben mehr drin. Also es ist total wild, was da passiert und es wird tatsächlich sehr weit getrieben.
Ist das was, wenn man es weiß, also mich jetzt nerven wird? Also kannst du normal ins Kino gehen oder sitzt du da und denkst dir, hahaha, Blaufilter?
Ich kann das wegblenden. Okay. Also ich guck mir das an und vielleicht zwischendurch. Ich meine, aber das ist genauso wie du hörst Radio oder so und hörst dir Sachen auch anders an als andere.
Ja, genau.
Aber du kannst meistens, es wahrscheinlich...
Aber wenn ich dann mal irgendwas entdeckt habe, dann habe ich es auch wirklich entdeckt und dann lässt es mich auch nicht mehr los.
Ja. Wenn da schöne Geschichten erzählt werden, dann ist es egal, wie, genau. Solange das einem schön ankommt. Genauso ist es beim Fotografieren auch. Also wenn das der Geschichte dient, wenn das nicht einfach nur aus Eigennutz ist, sondern aus einem guck mal, wie toll ich Farben korrigieren kann, ne? Dann ist das doch in Ordnung. Das ist doch klasse. Also ich mache das ja auch. Ich gehe auch her und nehme Farben und verändere Farben ganz bewusst, um eben eine Geschichte zu unterstützen oder auch nicht. Also ich hatte zum Beispiel ein Foto von einem Fenster da war ich im Wallis, in Sion und das war ein grauer Wintertag und wir liefen an diesem Fenster vorbei und es war, im Fenster leuchtete ein Licht, also ein Wohnungslicht, so ein warmes Licht von innen raus und das war schon ganz hübsch und das habe ich halt fotografiert, dieses Fenster. Drinnen siehst du dann so Bücherregale und draußen eben den kühlen Winter. Aber das war mir noch nicht heftig genug. Und dann bin ich dann hergegangen und habe einfach mal in Photoshop dann außenrum alles blau gemacht, so abgekühlt. Und dann innen dieses warme Licht in dem Fenster einfach nochmal locker verdoppelt von der Wärme her. Einfach richtig kräftig, damit dann dieser Kontrast zwischen hier draußen ist kalt und ist da drin warm, da gibt's sicher Kakao, hat sich total, also das wurde dann richtig extrem und plötzlich war eine Geschichte da.
Ofenkäse.
So da war.
Ofenkäse-Werbung.
Ist das für dich Ofenkäse?
Nee, das ist die Ofenkäse-Werbung. Also immer, wenn es so extrem warm ist, das musst du darauf achten. Es gibt eine Fernsehwerbung für irgendwie so, ne, Ofenkäse halt. Dermaßen orange, dass es wehtut.
Wobei das kennt man jetzt, also Backofen ist immer sehr orange.
Ja, ja, aber nicht, wenn du den Käse rausgeholt hast.
Also, selbst das, auf Fotos.
Ja, aber musst du darauf achten. Also die Ofenkäse-Werbung, wenn du die mal irgendwo siehst, das ist schon echt ziemlich heftig.
Ofenkäse-Werbung. Jetzt muss ich nochmal anfangen mit Fernsehen.
Ja, manchmal stolpert man hier über so Werbespots und sowas.
So bringst du mich zum Fernsehen. Ja, also die Matrix. Überhaupt arbeiten Filme heute ganz viel mit Farbschemata. Was ist ein Farbschema? Farbschema ist eine, ja, so eine Menge an Farben, die vornehmlich vorkommen und die natürlich auch in irgendeiner Form eine helfende Geschichte zu erzählen.
Du kannst dir das mit dem Ofenkäse übrigens auch auf der Webseite eines großen Ofenkäseherstellers angucken. Die Fotos da sind auch sehr warm.
Ja, natürlich, weil der Ofen warm ist. Ne?
Ja, obwohl der Käse natürlich auf einem weißen Porzellan-Dingsi angerichtet wird, steht auf dem Tisch.
Ja, so, ich habe dir gerade mal einen Link nochmal in den Chat gepostet, und zwar von einem Tool von Adobe, das heißt Color, schreibt sich K-U-L-E-R, Cooler.
Cooler.
Das Ding beschäftigt sich mit sogenannten Farbschemata oder Color Themes. Mhm. Und wenn du dir das mal anschaust, der Link, den ich dir da gepostet habe, das sind quasi so die populärsten Farbschemen im Moment. Und da siehst du lauter so kleine Farbreihen, die aus jeweils irgendwie 5 verschiedenen Quadraten bestehen, die verschiedene Farben haben.
Was soll das?
Und jetzt stellst du dir mal vor, du baust eine Website oder irgendwas, was mit Farbe zu tun hat und verwendest dort nur diese Farben dieses Farbschemas. Also anstatt einfach wild wie Rüben, irgendwie Kraut und Rüben zusammen irgendwie Farben zu mischen, gibst du dem so ein Schema mit, so eine Einordnung. Also, und da gibt's dann ganz unterschiedliche, ich habe hier eins, das heißt Papillon 2, besteht aus drei sehr grellen Orangetönen und zwei Grüntönen.
Ja.
Und jetzt könntest du dir vorstellen, du hast eben Grün als Text und Orange als Schmuckelemente am Rand irgendwo oder als Überschriften oder sonst was. Und auf die Weise kannst du auch in Fotos verschiedene Farbschemen haben. Und es gibt tatsächlich Tools, die dir aus solchen Fotos dann Farbschemen rausziehen. Also da schmeißt er dann irgendeinen alten Rembrandt rein, weil du den irgendwie cool findest von den Farben, und der sucht dann die 5 wichtigsten Farben raus und dann stellt man
die 5 wichtigsten. Das heißt, ich habe noch nicht ganz verstanden, was das überhaupt soll. Also das.
Also wenn du dir so alte Klassiker anschaust, die arbeiten fast alle mit Farbschemen. Die haben eben wichtige Farben und andere Farben, die da gar nicht drin vorkommen. Da wird stilisiert, da wird sowas gezeigt. Also Matrix.
Ich klugscheißere übrigens ungern, aber es heißt Schemata. Schemen ist dieser Rand schemenhaft.
Hast recht. Farbschemata, wie Kommata.
Genau, kommen.
Komme, Oma.
Komma.
Egal, also Farbschemata tauchen in Bildern oft auf, und das wird auch teilweise von Fotografen angewendet.
Ist das denn so eine bewusst. Art? Ist das denn jetzt so eine Art goldene Regel oder sowas zu sagen? Okay, kaprizier dich auf 5 wesentliche Farben und nicht mehr, sonst wird's schlimm. Also sonst wird's hässlich oder?
Also da würde ich jetzt keine wirkliche Regel daraus ableiten wollen, aber es ist natürlich schon so. Das hat natürlich auch mit der Vereinfachung von Bildern zu tun. Also du hast ein Bild, was aus 1000 verschiedenen Subjekten besteht, die alle miteinander konkurrieren, und schon hast du ein Bild, was zu busy ist, wo zu viel abgeht, wo zu viele Konkurrenzsituationen passieren. Und so kann es ja natürlich mit Farben auch passieren. Du hast dann Farbkreis, da gibt's ja dann so die Komplementärfarben. So klassische Komplementärfarben, das Orange und das Blau und das Rot und das Grün. Und wenn du die in so Bilder reinpackst, hast du natürlich den stärkstmöglichen Farbkontrast, wenn man jetzt mal von so einem Farbkreis ausgeht. Mhm. Und damit hast du einfach an der Stelle eine gewisse Spannung geschaffen. Also stell dir den Salat mit der roten Tomate vor. Die Salatschüssel, wo dann oben so Tomatenschnitze drauf sind. Rot und grün. Peng, das knallt wie Sau. Und da gibt's natürlich eben so diese Klassiker, die siehst du heute auch in den Kinofilmen. Da werden auch teilweise Bilder ganz massiv drauf hingetrimmt, dass dann diese Farbkontraste maximiert werden, um dann eine gewisse Spannung zu erzeugen. Das zeugt dann auch manchmal für Langeweile, sorgt dann für Langeweile. Also dass du halt immer wieder die gleichen Farbkontraste siehst. Da gibt's dann so ganze Webseiten, die nur noch Filmplakate, Listen, die so einen blau-gelb-orange-Kontrast zeigen. Mhm. Gibt's reihenweise, siehst du ganz, ganz oft, weil es halt so ein bisschen Hingucker ist. Die siehst du ganz oft, aber es gibt natürlich auch so Farbschemata, die dann solche Sachen brechen. Also da hast du dann plötzlich nicht mehr die knalligen Komplementärkontraste, sondern was, was knapp daneben liegt, um dann wieder noch eine zusätzliche Spannung zu erzeugen. Und wenn man sich mal hier so ein bisschen inspirieren lässt von diesen cooler Farbschemata, dann ist es, kann es einem zumindest helfen, vielleicht in Zukunft, wenn man fotografiert, mal das Auge aufzuhalten, dass da ein bisschen mehr, nein, ich sag mal so, ein bisschen mehr Ordnung reinkommt, ne?
Ordnung muss sein.
Ordnung muss nämlich sein, ne? Nein, muss natürlich nicht, aber es kann helfen. Wenn zu viele Farben drin vorkommen, kann das auch schon mal ein bisschen einen abdriften lassen. Wobei es dann wieder Fotografen gibt, die sagen, naja, also zumindest aus allen Farbbereichen, dem kühlen, dem roten, dem blauen und dem grünen, sollte was im Bild sein, damit es spannend genug bleibt. Da gehen wir jetzt...
Ist natürlich nicht so einfach, ne, wenn du...
Ist natürlich nicht so einfach.
Ja, im Zweifelsfall wirfst du halt irgendwas Rotes ins Bild. Also kannst du
genau.
Ja,
laufen Sie mal bitte hinten durch. Sie
ja, mit der roten Jacke. Was weiß ich, wenn du deine grüne Wiese fotografierst, du hast halt nur die grüne Wiese und den blauen Himmel.
Ja, es gibt natürlich genügend.
Hinwerfen halt.
Genau. Es gibt natürlich genügend Künstler, die genau das nicht tun, nämlich um das zu brechen und sagen, ich mache jetzt hier, was weiß ich, Monochromismus, ne?
Schon wieder so ein Ismus.
Eine blaue Fläche. Ja, da hat er so einen schönen Cartoon.
Yves Klein hat das gemacht.
Ja. Schön Cartoon gesehen. Da siehst du so einen Typ mit einem Farbeimer und einem Pinsel vor einer Leinwand stehen. Auf der Leinwand steht eine 1 und Bildunterschrift. Monochromismus nach Zahlen.
Auch schön. Ne? Malen nach Zahlen, das war ja auch so ein 70er-Jahre-Ding, oder was, ein 80er-Jahre-Ding? Ach,
meine Kindheit. Ich habe das aber nie gemacht. Ich fand das immer völlig kreativitätskillend.
Ja, da ich nicht wirklich kreativ bin, beziehungsweise den Wunsch, kreativ zu sein, erst spät entdeckt habe, fand ich das total klasse. Ich habe damals gedacht, boah, cool.
Aha. Hast du auch
ich
mal
aber nach, nie irgendwas
hast du auch
gemalt,
mal nach Zahlen oder? Geknüpft?
Nein.
Kennst du nicht mehr?
Nee, knüpfen nach Zahlen sagt mir ja, jetzt nichts.
Ich habe das auch nicht gemacht, aber immer das gesehen und für grausam gehalten.
Ja, eben.
Ja, man macht so Knüpfteppiche an die Wand und da kommen da hinten so Pferdchen raus und solche Geschichten. Und die werden auch nach Farben dann entsprechend hingeknüpft. Nach Zahlen.
Jetzt Pferdchen, da muss ich immer bei Pferdchen muss ich halt immer an Mini-Steck denken.
Oh!
Genau, das Schlimmste, was überhaupt nur jemals sich jemand, also ich kenne Leute, es ist wahrscheinlich verjährt mittlerweile, die Eltern eines Mitschülers hatten Mini-Steckbilder an ihren Wänden.
Mhm.
Also so, ne? Pferdeköpfe ja, ja. aus Mini-Steck.
Unsäglich.
Das hat mir so entsetzlich wehgetan.
Wobei, ich vermute mal, dass das natürlich einen auch so unterbewusst ein bisschen beeinflusst, dann vielleicht auch in Richtung Fotografie zu gehen, weil da machen wir ja nichts anderes. Wir machen ja Mini-Steck. Also es sind Pixel, die haben verschiedene Farben. Also
wobei
eigentlich
die Mini-Steck-Pixel auch unterschiedlich groß waren. Also kannst dann,
dann ist ja...
unterschiedlich lange
ja.
Mini gesteckt.
Aber es sind Pixel und wenn du weit genug wegstehst, siehst du die nicht mehr. Und wenn du die Farben geschickt mischst, dann... Naja, egal, lass mal das. Also Mini-Steck-Fotografie. Naja, aber du hast auf jeden Fall... Hier, du hast dann auch technische Möglichkeiten. Also du kannst mit Photoshop zum Beispiel kannst du zwei Bilder nehmen und kannst aus einem Bild das Farbschema dem anderen aufpressen. Match Color heißt das.
Mhm.
Das heißt, du kannst sagen, ich mache ein Bild, was ungefähr, also das ist jetzt völlig advanced, aber dann nimmst du irgendwie ein Bild und legst das von den Farben schon mal grob so an und dann nimmst du irgendwie einen alten Rembrandt und sagst so, Rembrandt, kipp mal deine Farben in das Foto. Und dann hast du hinterher so ein Foto, was diese Farben emuliert.
Mhm.
Geht also, machen auch manche Fotografen.
Wahrscheinlich kann das Photoshop, aber mein Billo-Ding nicht, ne? Wie heißt
es?
Nee, Pixelmeter?
Nee, ja. Man kann das nicht, leider. Ist jetzt auch nichts Übliches. Also das ist schon sehr, sehr advanced.
Na gut.
Gut, jetzt aber nochmal zurück. Also Farbschemata, The Matrix. Wir haben aber immer noch nicht ganz geklärt, warum dann manchmal so Farben auf dem Bildschirm und auf dem Ausdruck dann völlig anders aussehen. Also wir haben jetzt mal ein Tool, ein Werkzeug, die Graukarte für den Weißabgleich, also der Weißabgleich nach dem Preset, also die Sonne, das Wölkchen, die Glühbirne mal einzustellen, ist schon mal ein richtiger Weg, die Farben ein bisschen besser zu bekommen. Aber du hast es ja natürlich hier mit analogen Geräten zu tun. Also der Computer ist zwar digital, aber dann hast du ja immer eine Schnittstelle zum Menschen hin und die muss natürlich ein Stück weit analog sein. Also der Bildschirm zum Beispiel. Mhm. Da wird ja dann auf diesem Bildschirm wird ja dann aus lauter roten, grünen und blauen Pixelchen wieder irgendwie ein Bild in farbige Wellen umgewandelt. Also sprich in Lichtwellen, in Wellenlängen. Und wir mischen die uns dann im Auge wieder zusammen. Und dieser Bildschirm ist natürlich auch irgendwelchen Schwankungen unterworfen. Das heißt, du hast ja eine Fabrik, wo der hergestellt wird, und in der Fabrik muss der irgendwie mal eingestellt werden, dass der nicht zu viel grün macht oder nicht zu viel rot macht.
Da kennt man ja, dass die Dinger manchmal anfangen zu spacken.
Und dann hast du den Bildschirm und stell dir vor, der ist nicht sauber eingestellt in der Fabrik und der zeigt dir dann immer so ein bisschen zu viel grün. Mhm. Und jetzt hast du dein Lightroom und dann hast du ein Porträt von jemandem geschossen und hast das jetzt toll mit Graukarte richtig gemacht alles und so? Also ist das von der Kamera schon mal so ein bisschen neutraler? Und jetzt zeigt dir dein Bildschirm aber da ein bisschen zu viel Grün an und jetzt schraubst du so lang an den Farben rum, bis es für dich richtig aussieht. Also für deine Augen sieht es dann okay aus. Der Hautton ist schön rosig und so, wie man das möchte. Mhm. Was du jetzt aber gemacht hast, ist, du hast ja jetzt dieses zu viele Grün, was der Bildschirm gemacht hat, wegkorrigiert.
Ja.
Also ist das Bild eigentlich wahrscheinlich zu rot. Nur siehst du das so nicht, weil dein Bildschirm ja spinnt. Und jetzt zeigst du deinem Kunden, den du porträtiert hast, dein Foto und der sagt, bei dem gehe ich nicht mehr. Der hat mich mit zu viel Blutdruck gezeigt.
Wie sieht das,
ne? So einen roten Kopf habe ich nicht. Ja, was kannst du da machen? Du kannst deinen Bildschirm profilieren. Auch da gibt's Werkzeuge, die dir helfen, quasi das auszugleichen, was dein Bildschirm falsch macht. Und da gibt's dann so Kistchen, die sind dann so, die heißen dann Spider, gibt's da SPYDER, ist relativ einfach zu finden, oder von i1 gibt's was. Wenn ich Spider mit Y eingehe, kriege ich Autos. Pass mal auf hier, genau, Spider 3, ohne Leerzeichen dazwischen. Oder mit, ist egal. Also Spider 3, Spider 4, das sind so Tools, die kosten so, ich weiß es auch nicht, runden Huni oder so. Mhm. Und das sind so kleine Messgeräte, die USB-Anschluss haben.
120 Euro.
Mhm. 120, genau. Die so einen Anschluss haben, so einen USB-Anschluss, und die packst du dir quasi an deinen Rechner dran, installierst eine Software dazu und jetzt stellt die Software und klebst du das vorne auf deinen Bildschirm drauf oder legst es drauf, dieses Messgerät, und dann sagt die Software, so, jetzt Bildschirm, zeig mal alles ganz blau und jetzt zeig mal hellblau und jetzt zeig mal rot und jetzt zeig mal hellrot und jetzt zeig mal dunkelgrün und so weiter. Und jedes Mal misst dieses Ding dann die Farbe, die der Bildschirm darstellt, und es weiß, dass ob diese Farbe so sein soll oder nicht. Sprich, wenn es jetzt weil das eben jetzt gemessen wird mit einem Gerät, was präzise genug ist, um es zu messen. Das heißt, das Gerät weiß, der Grünton, der mir hier dargestellt wird, der soll so sein. Und jetzt kommt dein Bildschirm mit seinem zu vielen Grün und der zeigt zu viel Grün. Mhm. Dann weiß jetzt dieses Ding, oh hoppla, das Grün ist 20% zu grün oder zu hell. Und jetzt hinterlegt er einen Korrekturwert in der Tabelle. Mhm. Und dann kommt die nächste Farbe und nach 5 Minuten ist das durchprofiliert und dann hast du hinterher ein sogenanntes Farbprofil. Und dieses Farbprofil invertiert dann quasi die Probleme, die dein Bildschirm hat. Also korrigiert die weg. Mhm. Und das wird dann in deinem Betriebssystem hinterlegt. Hast du vielleicht mal gehört, das ist ein sogenanntes ICC-Profil?
Nee.
Nicht. Ist nicht schlimm. Das wird also dann in deinem Rechner hinterlegt. Windows und Mac haben das eingebaut. Das nennt sich dann Farbmanagement. Und da wird dann dieses Profil für den Monitor hinterlegt und dann wird in Zukunft alles, was da dargestellt wird, erstmal durch dieses Profil geschickt. Wird also korrigiert für dich. Mhm. Und damit hast du auf dem Bildschirm einfach wesentlich präzisere Farben. Das ist eine gute Sache. Ja.
Ja.
Das kannst du an ganz vielen Stufen machen. Also das kannst du sogar mit der Kamera machen. Was wir da mit der Graukarte machen, ist die einfachste Möglichkeit, so den Farbengrad zu ziehen. Aber wenn du eine Lichtquelle hast, die ist ja nicht über das gesamte Spektrum gleich hell. Also Extremfall wären die Natriumdampflampen an den Zebrastreifen, diese knallgelben.
Das zu fotografieren tut immer ganz fürchterlich weh, genau.
Nee, das geht überhaupt nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du dir das Spektrum dieser Lichtquelle anschaust, dann ist das eben überall auf null bis auf einen ganz kleinen Peak. Mhm. Irgendwo in diesem Gelbbereich ist eben so ein ganz kleiner Peak, der ganz schmal ist, oder es sind eigentlich zwei Peaks, aber die sind so schmal. Das heißt, du hast in diesem Spektrum hast du viele Farben, die da gar nicht sind. Das heißt, deine Kamera kann gar nicht Sachen darstellen darunter, so wie sie sind, weil das Licht gar nicht drauf fallen kann. Wir haben es ja angefangen mit Reflexion, also Licht ist ja eine Reflexion von irgendwelchen Gegenständen. Und jetzt stell dir vor, du hast eine blaue Jeans an. Und um eine blaue Jeans
leuchtet zu nur gelb drauf. Ne?
Ja. Genau, um eine blaue Jeans sehen zu können, muss ja auch blaues Licht drauf fallen, dass dann reflektiert wird.
Stimmt,
ne?
Stimmt, ja.
Also wenn da nur gelb drauf fällt, dann, das ist die Komplementärfarbe von diesem Blau, das ist so weit weg von dem Blau. Das heißt, da kann gar nichts passieren.
Da wird es dann halt wieder grau.
Werden. Ne? Das heißt, die sieht schwarz-grau aus.
Ja, bei Nacht sind alle Hosen grau.
Richtig. Wenn du schön, wenn du eine rote Lichtquelle hast, auf was Grünes strahlst, dann kommt das wahrscheinlich auch relativ dunkel raus.
Mhm.
Weil da ist ja kein grünes Licht drin, was reflektiert werden kann. So, das heißt, du kannst nicht wirklich so ein Bild korrigieren, was unter einer Natriumdampflampe gemacht wurde. Fehlen zu viele Wellenlängen im Spektrum. Das vollständigste Spektrum hat übrigens tatsächlich so in unserem Umfeld das Sonnenlicht.
Mhm.
Also da ist einfach alles drin. Das ist auch nicht völlig gleichmäßig. Das ändert sich so von den Gewichtungen je nach Tageszeit natürlich. Also abends ist mehr Rot drin, aber es ist trotzdem noch Blau und Grün drin.
Mhm.
Und du kannst das dann tatsächlich auch, das machen dann so Modefotografen, Produktfotografen, die dann für Kataloge und so Sachen Fotos machen, wo es ganz, ganz genau stimmen muss. Die machen dann tatsächlich so eine Farbkalibrierung auf die Lichtquelle mit einer Farbkarte. Das ist das Gleiche, was du mit deiner Bildschirmprofilierung machst. Du schießt halt so quasi ein Foto von dieser Farbkarte und hinterher misst du damit der Software aus, welches von diesen Farbfeldern jetzt wie hätte sein müssen. Und dann wird da auch so eine Farbkorrektur, so ein Farbkorrekturprofil angelegt für diese Bilder und dann werden die alle irgendwie ganz neutral. Was du mit dieser Graukarte machst, ist im Prinzip, verschiebst du ja nur so seitwärts auf dem Spektrum die Farben und mit diesen Farbkarten machst du es eben tatsächlich etwas granulärer in kleineren Bereichen und hast hinterher quasi so eine invertierte Farbkurve, die das wegprofiliert. Muss man nicht haben, aber
kann man,
also mit, kann man aber, wenn man es tatsächlich machen will, da gibt es diesen Color Checker zum Beispiel, das ist so, kostet ungefähr ein Huni, arbeitet meines Wissens nur mit Lightroom zusammen, das heißt, du hast so eine Kombination aus so einer Farbkarte, die du dann eben mitfotografierst und in Lightroom hast du dann so ein Software-Plugin und sagst, hier, guck mal nach Farbkarte und dann sucht er in dem Bild die Farbkarte, findet die, rechnet daraus ein Profil für diese Lichtsituation aus und dann kannst du die Bilder, die du in der Lichtsituation geschossen hast, damit korrigieren und ich habe das mal getestet gegen eine Graukarte und es funktioniert, aber die Graukarte funktioniert 98% genauso gut.
Mhm.
Also im normalen Leben, vergiss es, ne? Da erstmal macht die Kamera automatisch ja alles schon fast richtig, dann hast du mit so einer Graukarte oder vielleicht sogar mit einem weißen Stück Kopierpapier bist du wahrscheinlich bei 90%.
Mhm.
Dann nimmst du nur eine Graukarte, da bist du bei 97% und dann nimmst du so eine Profilierungsgeschichte, so ein Color-Checker oder sowas und da bist du bei 99% und am Ende gehst du dann her und ziehst das Bild am Strand doch wieder nach warm, weil sonst die Stimmung kaputt ist. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Ja. Wobei dir so eine Graukarte übrigens dann doch ganz gut hilft, ist diese zweite Achse in diesem Farbspektrum. Du hast nämlich, wenn du dir in deiner Software mal diesen Regler, diesen Weißabgleichsregler anschaust, der geht ja von gelb nach blau, also ist der meistens gekennzeichnet, also von warm nach kalt. Und hast du meistens noch so einen zweiten Regler. Der heißt, im Englischen heißt der Tint.
Ja.
Auf Deutsch Färbung? Wollen wir gar nicht
Einfärbung eigentlich.
Einfärbung,
ne? Also ordentlich,
ja.
Übersetzt müsste es wahrscheinlich Einfärbung heißen. Ja.
Und eigentlich haben wir es hier nämlich mit einer zweidimensionalen Fläche zu tun an Farben. Und von links nach rechts ist das quasi so von kühl nach warm. Und von unten nach oben ist das von magenta nach grün.
Mhm.
Und dieser Einfärbe- oder Tintregler, der bestimmt, wie viel Anteil in dem Bild Magenta oder Grün ist oder wie stark der hervorgehoben werden soll. Und wo man diese Warm-Kühl-Regelung noch so irgendwie hinkriegt, so nach freiem Auge, speziell wenn man an einem einigermaßen profilierten Bildschirm arbeitet, also wenn man weiß, was man tut, wenn man das quasi nicht im Blindflug macht, dann kann man quasi zwischen Warm und Kühl noch einigermaßen so abschätzen, wo es denn hingehört. Aber diesen Mittelpunkt, da wo dieses nicht mehr, wo es nicht mehr ins Magenta und noch nicht ins Grün reinkippt, das hinzubekommen oder die Kombination aus den beiden, das ist unglaublich schwierig. Das muss man lange, lange lernen und üben, um da irgendwie das Auge dafür zu entwickeln. Und da hilft einem die Graukarte. Das heißt, deshalb nehme ich die Graukarte ganz gerne mal mit und mache mir eben so ein Bild zwischendrin, weil ich dann tatsächlich hinterher, wenn ich so mit dem Weißabgleich mit dieser Pipette draufklicke, dann springt dann dieser Blau-Gelb-Regler irgendwo hin und das ist auch schön so und dann regle ich dann noch ein bisschen nach, dass es dann irgendwie der Stimmung passt. Aber dieser Magenta-Grün-Regler, der ist meistens immer so knapp daneben. Also der wird dann so knapp auf, was weiß ich, von, wenn das eine Skala von plus bis minus 100 ist, dann wird er irgendwann auf plus 11 gesetzt oder so. Und nimmt dann so ein bisschen das Grün raus und plötzlich merkst du, stimmt, vorher hat es einen Grünstich. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Deshalb, wenn du mal anfängst, das zu machen, dann erkennst du plötzlich, wie teilweise unsere Kameras daneben liegen.
Mhm. Ja, du versaust mich zunehmend, ne?
Aber ist total schlimm. Ja, und jetzt, um das nur noch ganz kurz zu Ende zu führen, diese Profilierung, die können wir natürlich auch noch an einem letzten Schritt machen. Es gibt ja noch mal eine Schnittstelle zwischen dem Rechner und dem Menschen, und das ist der Drucker. Und der Drucker, der hat jetzt mit mehreren Dingen zu kämpfen, was irgendwelche Produktionsungenauigkeiten angeht. Also wo der Bildschirm, ja, da hast du eben die Farben und dann hast du noch die Helligkeit, aber das war's dann schon. Und beim Drucker, da hast du jetzt den Drucker selber, der in sich wahrscheinlich Toleranzen hat in der Herstellung. Dann hast du die Tinten, die vielleicht auch nicht alle immer identisch, 100% identisch sind. Dann hast du noch ein Ausgabemedium, nämlich ein Papier.
Naja, dieses Papier, allein der Druckkopf.
Ja.
Niemand weiß, ob das Ding sauber arbeitet. Also,
ja. Ja, dann hast du das Papier. Das Papier kann natürlich auch ein bisschen wärmeren Ton haben oder einen kühleren Ton haben. Also, oder einen Weißmacher haben oder was weiß ich alles. Also das Papier ist auch nochmal so ein Wackelfaktor. Und dann hast du noch ganz am Schluss eine Lichtquelle, unter der du dir das Bild anschaust, weil letztendlich hast du ja auch nochmal was.
Stimmt,
was
da ist ja auch nochmal Farbtemperatur drin.
Mhm. Also, das kann eine Glühbirne sein, das kann Tageslicht sein und so weiter. Und zumindest den Drucker und die Kombination Tinte Papier, die kann man auch nochmal profilieren. Das heißt, im Normalfall, der Normalbürger wird das nicht tun, aber du kennst das, wenn du so einen Druckertreiber mal reinschaust, diese völlig verwirrenden Druckdialoge, machst du dann auf und dann kannst du irgendwo auswählen, auf was für ein Papier du druckst. Und
echt? Hab ich noch nie geguckt. Ich habe so einen billigen Laserdrucker, der sowieso nur schwarz-weiß kann. Da,
ja, nee, dann ist das ja egal. Aber dann hast du tatsächlich bei so Farbdruckern, kannst du dann eingeben, also ich sag jetzt mal Beispiel hier, HP OfficeJet blablub C309, keine Ahnung, was hier rumsteht. So ein Billigteil, so ein All-in-One, ne? Mhm. Und dann gehst du in den Druckertreiber rein und da kannst du jetzt plötzlich auswählen zwischen verschiedenen Arten von Papier. Kopierpapier, Fotopapier. Und dann kannst du unter diesen einzelnen Kategorien nochmal andere auswählen, nämlich extra glossy Fotopapier und mattes Fotopapier und High Production Fotopapier und Schlag mich tot Fotopapier. Also da kommen dann irgendwie nochmal verschiedene Produkte ins Spiel. Und was dahinter steckt, ist dann eben ein Profil. Wie soll dieses Ding gehandhabt werden, farblich? Mhm. Also ist dieses Papier zum Beispiel ein bisschen wärmer, dann brauche ich, um die Farben darzustellen, nicht so viel Rot oder nicht so viel Gelb. Da brauche ich nicht so viel warme Tinte, weil da ist ja schon Wärme drin. Mhm. Also um da auch wieder so eine Neutralität herzustellen.
Aber da wirst du dann doch langsam, also ich meine, da kriegt das dann schon so Nerd-Qualitäten, ne? Also da fummelst du dich ja dann tot eigentlich, bis du soweit bist, ein Foto ausgedruckt zu haben, das auch wirklich allen.
Ja, bei mir jetzt nicht wirklich, weil ich habe hier, also wenn ich normal Fotos ausdruck, das Ding ist fototauglich, das kann eigentlich ganz gut mit Fotos umgehen und ich weiß halt, welches Papier ich da habe, also weiß ich auch, welches Preset ich da nehme. Das wähle ich mir aus und fertig. Mhm. Und dann ist das irgendwo, hat mal das eine ausgemessen, was da für ein Profil rein muss und hat das quasi im Druckertreiber hinterlegt. Man könnte das natürlich tatsächlich nerdtechnisch noch weiter treiben und dann auf diesem Drucker eine Farbtafel ausdrucken und dann mit einer Software wieder mit so einem Lesegerät wieder zum Farbleser, Kolorimeter auslesen und dann sieht der da auch, oh, der Drucker druckt bei Blau aber zu viel und bei Grün ist es zu, hat es zu viel, hat es zu viel Cyan drin, keine Ahnung. Und so dann auch dafür ein Profil bauen. Das geht schon. Aber das sind dann höchste Nerd-Qualitäten. Da brauchen wir also gar nicht irgendwie drüber reden. Aber zumindest mal das Auswählen des richtigen Papiers in dem Druckertreiber, das macht da schon eine ganze Menge, damit dann hinterher auch das richtige Bild rauskommt. Das ist übrigens auch die Erklärung, dass oftmals so Nachfülltinten, die billiger sind, dann irgendwie komische Farben machen, weil die haben halt dann andere Qualitäten als die Tinten, die du gekauft hast. Die müssen nicht unbedingt schlechter sein, aber die haben dann vielleicht, da ist das Rot dann vielleicht ein bisschen roter oder das Grün weniger grün. So, und jetzt kommst du dann her, hast dein Bild ausgedruckt und jetzt hältst du das neben den Bildschirm und sagst, boah, das stimmt aber immer noch nicht wirklich. Und das ist jetzt ganz einfach zu erklären. Der Bildschirm ist eine Lichtkiste.
Und das Papier nicht.
Das Papier reflektiert. Also der Bildschirm leuchtet von hinten durch farbige Pixel durch und leuchtet dich an. Das heißt, da werden Farben entsprechend, oh, ich verwechsel das immer, super subtraktiv, additiv? Nee, bei Lichtkästen ist es super subtraktiv. Also, wenn du Rot, Grün und Blau an die Wand projizierst, dann wird das weiß.
Ja.
Und wenn du Rot, Grün und Blau
auf...
Rot, Gelb und Blau. Und wenn du das auf dem Papier malst und mischst, dann wird es braun. Schwarz, Grau, bäh.
Ja,
stimmt. Also, das eine ist reflektiv und das andere ist eben nicht reflektiv. Und deshalb ist natürlich schwierig, die überhaupt zu vergleichen. Das ist total schwierig. Ausdrucke sollte man erstmal trocknen lassen. Selbst wenn das auf super Hightech-Papier passiert, 5 Minuten trocknen lassen, da setteln sich die Farben ganz gerne noch ein bisschen. Und dann nimmt man dieses Papier und dann geht man nicht in seinem schlecht beleuchteten Arbeitszimmer, wo einen der Bildschirm anknallt, her und hält das nebendran und hat dann irgendwie eine Glühfunzel an der Decke, die dann das Papier beleuchtet, sondern nein, man nimmt das, man geht raus ins Freie oder an ein Fenster und schaut sich das bei Tageslicht an und akzeptiert ganz einfach, dass diese zwei verschiedenen Medien einfach unterschiedlich funktionieren und deshalb sich auch ein bisschen anders anfühlen.
Ja.
Aber wer das auf jeden Fall mit den Farben richtig hinmachen möchte, eine Graukarte ist eine gute Idee, eine Profilierung, wer es noch weiter treiben möchte, das ist auch keine schlechte Idee, dann Profilierung des Bildschirms wäre so das Erste, was ich tun würde, wenn ich da weiter abgeben würde. Farbprofilierung der Kamera mit so einer Farbtafel halte ich für meistens nicht nötig mit einer modernen Kamera. Alle Kameras, die in den letzten 3-4 Jahren hergestellt wurden, haben gute Farben. Und als allerletztes den Drucker, zumindest das Papier auswählen im Druckertreiber, das Richtige. Das sorgt nicht nur dafür, dass die Farben nachher stimmen, das sorgt auch dafür, dass der Drucker weiß, ob er jetzt, wie viel Tinte er diesem Papier zumuten darf. Also manche Papiere, da laufen dann irgendwelche dunklen Flächen ins Schwarze zu, weil du aus Versehen Kopierpapier eingestellt hattest und Fotopapier verwendest und der knallt dann halt, weil er glaubt, das sei viel poröser als das Fotopapier, knallt dann halt irgendwie dreimal so viel Tinte drauf. Tja. So. Farben. Noch eins, ein kleines habe ich noch,
dann
sind wir aber tatsächlich durch.
Okay.
Und zwar, warum manche Objektive so scheiße teuer sind. Hat auch mit den Farben zu tun.
Aha.
Oder unter Umständen mit den Farben, und zwar mit den Farbkorrekturen, die diese Objektive machen.
Wie, die machen Farbkorrekturen?
Hast du mal das Wort chromatische Aberration gehört?
Ich habe sogar reichlich Fotos mit chromatischer Aberration, ja.
Also das ist, wenn an Kontrastkanten, also klassisches Bild, Baum vor weißem Himmel. Oder vor hellem Weiß, Kanten, ne? Sag ich schon weiß, ne? Ist ja blau, ne?
Also, und die Kanten sind lila. Also
und an bei den mir Kanten sind die immer lila. Sind auf der einen Seite lila und auf der anderen Seite grün oder blau. Und das sind eben so Farbsäume, die passieren, weil weil verschiedene Farben des Spektrums auf verschiedene Entfernungen fokussiert werden. Also wenn die Kamera scharf stellt, dann macht die das ja so, dass auf dem Sensor dann die Schärfe ist, das Subjekt auf dem Sensor scharf ist. Und verschiedene Wellenlängen werden aber unterschiedlich von diesem Glas gebrochen und damit unterschiedlich fokussiert.
Mhm.
Das heißt, ein Teil davon wird vor dem Sensor fokussiert, ein Teil wird hinter dem Sensor fokussiert. Und das erzeugt dann quasi unterschiedlich große Bilder von diesen Dingen. Und deshalb ist dann quasi einer der Farbkanäle ein bisschen zu groß und deshalb siehst du dann da so einen rötlichen Rand, weil da der Rotkanal einfach irgendwie zu groß abgebildet wird.
Kann ich das komfortabel irgendwie rausziehen irgendwo?
Das kannst du mit digital machen. Also da gehst du einfach auf die Objektivkorrekturen in Lightroom und der macht dann tatsächlich, wenn du da so Farbkorrektur einschälst, geht der her und nimmt die Farbkanäle, guckt sich die an und sieht, oh, der rote ist ein bisschen zu groß und rechnet den dann ein bisschen kleiner.
Und zwar automatisch. Also so
und zwar automatisch, das kannst du machen. Schön, oder du kaufst dir halt ein richtig teures Objektiv, was dann bestimmte Glasarten drin hat, wo dann die eine Glasart das Licht stärker in die Richtung bricht und das andere in die Richtung. Und dann werden da Linsen aufeinander geklebt, die sich dann ergänzen. Also wo dann eine Spreiz und eine Vergrößerungslinse zusammengeklebt werden. Die eine macht dann die Farbkanäle irgendwie so rum und die andere so rum und am Ende kommt raus, dass dann die Farbkanäle alle gleich fokussiert werden.
Ja.
Und das schlägt sich aber dann im Preis nieder, solche Korrekturen.
Und zwar so richtig, ne? Also der Unterschied zwischen einem günstigen und einem teuren Objektiv ist ja auch gerne mal 100%.
Oh, wenn überhaupt. Also du kannst ein Objektiv mit gleichen Werten auf dem Papier für 400 kaufen oder für 1500. Mhm. Und trotzdem haben die dann eben unterschiedliche Kompensationen für solche Sachen. Und sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser gebaut und so weiter. Aber das ist ein wichtiger Teil vom Preis. Ja, gut.
Dann hätte ich noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, was mache ich? Schau dir doch, bist du noch in meinem Flickr-Stream?
Bin ich, ja.
Da gibt's ein Foto, das heißt Fondamenta Nuove. Da sind vier Jungs am Hafen und basteln irgendwas. In schwarz-weiß ist.
Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es.
Das war einer der matschigsten Tage, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also der Himmel war total, also du siehst es ja sehr, es ist halt total kontrastarm, keine Schatten, kein gar nichts. Mhm. Wie hätte ich, oder überhaupt, was mache ich in so einem Fall? Das war eigentlich ein Farbfoto. Wenn es dann auf schwarz-weiß setzt, geht es ein bisschen besser. Dann habe ich noch ein bisschen an Kontrasten gedreht und an alle möglichen Kram. Aber es sieht halt eigentlich immer noch scheiße aus.
Es ist ein bisschen zu dunkel.
Es ist zu dunkel?
Ja, es ist zu dunkel. So gefühlt ist es zu dunkel. Ich habe das jetzt hier in Lightroom auf und habe nebendran irgendwie ein Fenster auf, was weiß ist. Und jetzt schaue ich mir mal den Himmel an und vergleiche den mit dem Weißen auf dem Bild und der ist mir zu düster an der Stelle. Mhm. Also ich hätte einfach die Belichtung an der Stelle mal hochgezogen. Zieh mal an der Belichtung bei dem Bild.
Werde ich mal machen. Ich habe jetzt nicht den Rechner da, auf dem ich meine Bilder mache.
Zieh mal an der Belichtung. Mhm. Ich meine, der Himmel wird dadurch nicht...
Ist das auch was ich während des Aufnehmens, also während des Fotografierens schon hätte machen sollen? Einfach mehr Licht, also länger belichten?
Kannst du machen in dem Fall. Also was ich da mache ist... Belichtung haben wir schon geredet. Also da hatten wir mal das Histogramm und das Histogramm zeigt dir an, wie die Lichtverteilung in deinem Bild ist. Und das sieht mir vom Gefühl her so aus, als ob der Himmel sich in der Mitte des Histogramms oder knapp drüber bewegen würde. Der würde aber rein gefühlt so wahrscheinlich sich wohler bei 3/4 der Breite fühlen. Also wenn du da so einen hellen, du hast halt so einen Peak, so einen hellen, den mal auf 3/4 legen in der Belichtung. Und das kannst du natürlich beim Belichten auch gleich machen. Also gleich kontrollieren, sagen, oh nee, das ist mir ein bisschen zu dunkel, muss ich noch ein bisschen heller. Das passiert aber gern, wenn du einfach ein Farbbild nimmst und sagst, klick mal hier auf den Schwarz-Weiß-Knopf, da wird einfach Farbe rausgenommen. Was du natürlich auch tun kannst bei der Schwarz-Weiß-Umwandlung ist, du kannst jetzt einzelne Farben in diesem drunter liegen, da liegt ja noch ein Farbbild drunter. Ja. Das ist ja noch da. Ja. Das heißt, du kannst jetzt einzelne Farben natürlich an den Farbkanälen zupfen, so ein bisschen den einen Kanal ein bisschen hoch und dann wird das, was dann im Schwarz-Weiß-Bild ist, entsprechend heller. Das heißt, hat einer einen roten Pulli an und du ziehst dann in dieser Schwarz-Weiß-Umwandlung den roten Farbkanal nach oben, dann wird der rote Pulli heller. Wenn die also jetzt alle unterschiedliche Pullis anhaben, dann könntest du die zum Beispiel da von den Helligkeiten ein bisschen auseinander machen, die Jungs, dass der eine ein bisschen heller als der andere ist. Vielleicht ein bisschen mehr Spannung da reinbringen. Der Himmel ist an sich, ja gut, das ist ein klassischer grauer Himmel, das heißt, da ist kein Detail. Der ist aber an sich natürlich schon spannend, weil du hast ja diese ganzen Kameras, die da oben und die Lampen, die da in den Himmel hochragen. Das heißt, der hat ja schon irgendwie, da ist ja was.
Aber es ist zu wenig, ne? Es könnte ein bisschen dichter sein, oder nicht?
Ja, nee, nicht wirklich. Ich meine, ich gucke jetzt da immer auf die vier Leute, die sind groß im Bild, die sind zentral, die sind Subjekt, die haben ihre die haben eine Aussage, die
man könnte es natürlich noch ein bisschen anders croppen, ne? Ich habe noch eine andere Version, also eine anders gecroppte Version, die liegt auf 500 Pics. Ja.
Was ich bei so Schwarz-Weiß-Bildern auch gerne mache, ist dann so unterstützende Strukturen im Bild noch ein bisschen rausarbeiten. Also du hast da zum Beispiel rechts diesen Weg.
Ja.
Und der besteht so aus so, na, das dürfen so Backsteine sein oder sowas.
Ja, so Platten.
Ja, und welche Farbe waren die, rot?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Nicht mehr?
Ich glaube eher grau auch.
Okay, also. Was du dabei machen kannst, du kannst natürlich jetzt ganz separat und gezielt an der Stelle so ein bisschen Klarheit reinpinseln.
Also, okay, stimmt, das sind so Sachen, die habe ich noch gar nicht gemacht. Also Details im Bild gezielt bearbeiten habe ich noch nicht versucht.
Das heißt, diese große, ich meine, das macht jetzt ungefähr ein Drittel vom Bild aus, diese Fläche. Diese Fläche dann, die jetzt relativ langweilig ist.
Ja, wenn ich da Klarheit reinziehe, dann wird die sehr kontrastreich,
ne? Die kannst du crisp machen, ne?
Die
crisp,
so, das ist das Wort, ja.
So knackig wird die.
Ja, ja, ja.
Damit kannst du was tun. Ansonsten, die Jungs, die da arbeiten, wie gesagt, sind ein klares Subjekt, die tun da auch was. Ich würde einfach generell ein bisschen mehr Helligkeit noch sehen.
Okay, probiere ich mal aus.
Also Belichtung. Zieh da mal dran. Und wenn du unten dann dadurch den Schwarzbereich zu hell bekommst, also wenn dein Histogramm nicht mehr links abschließt, dann zieh den Schwarzbereich nochmal separat so weit runter, dass zumindest ein ganz weniges bisschen ein echtes Schwarz im Bild ist. Dann fühlen sich die Kontraste runder an.
Mhm.
Das würde ich tun.
Chris Marquardt, vielen Dank.
Ist nicht tot.